Warte mal. Du willst mir jetzt gerade erzählen, dass der Typ aus Rosen Sekko macht? Ist ja schräg.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten SIP-Folge hier im neuen Jahr 2023. Happy New Year!
Frohes neues Jahr auch von mir. Hallo!
Total schön, dass wir das neue Jahr zusammen beginnen, Jan-Peter, findest du nicht?
Ja, absolut. Total klasse, dass wir jetzt in dieser ersten Folge von unserem SIP-Podcast wir beiden mal miteinander sprechen. Wir haben heute keinen Gast, keine Gästin, sondern wir beiden wollen heute mal ein bisschen, naja, nicht nur in die Glaskugel schauen, sondern uns schon auch ein bisschen handfest an Tendenzen und Themen entlanghangeln, die wir so sehen, die Hospitality in diesem Jahr beschäftigen können. Also wir reden über Trends.
Genau, wollte ich gerade sagen. Quatsch nicht um heißen Brei rum, wir reden über Trends. Und tatsächlich haben wir festgestellt im Vorgespräch, dass es echt gar nicht so einfach ist dieses Jahr. Also aus zwei Gründen haben wir so festgestellt. Erstens gibt es irgendwie sehr wenig Menschen, die sich wirklich mit Trends auseinandersetzen. Und das wird dann irgendwie nur so gecopy-pasted, ne? Gefühlt irgendwie so in den großen Medien, so immer wieder die gleichen Sachen. Oder es sind irgendwie total verrückte Sachen. Oder irgendwie Sachen, wo man sich denkt, ist das jetzt wirklich noch Trend? Und genau darüber wollen wir diskutieren.
Ja, absolut. Also es ist natürlich so, dass zum Jahresende beziehungsweise zum Jahresanfang immer in den Fachmedien viel über die kommenden Themen gesprochen wird. Mhm. Man sieht halt aber dort relativ viele Ähnlichkeiten. Und nun ja, du hast es ja schon gesagt, dieses Jahr ist es auch ein besonderes Jahr, weil das letzte Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor, also wir hatten es ja mit einer absoluten Ausnahmesituation in der Gastronomie zu tun. Und die Branche hatte so sehr mit sich selber zu tun, dass natürlich jetzt auch nicht immer so viel Raum war für schillernde Food-Trends oder irgendwie total abgefahrene neue Getränkeideen. Aber interessanterweise gibt es die dann doch, weil man also schon auch feststellen kann, dass die Branche sehr, sehr widerstandsfähig ist und immer wieder sich neue Ideen hat einfallen lassen. Also auch im finstersten Lockdown wurden dann auf einmal spannende Delivery-Ideen aus der Taufe gehoben. Neue Arten von Zusammenarbeit sind entstanden, neue Vertriebskanäle erschlossen worden. Also es ist schon viel Bewegung drin, aber sicher, klar, also wir haben natürlich schon mit einer sehr herausfordernden Situation zu tun. Und insofern ist es nicht immer so, dass jetzt irgendwie man jetzt irgendwie das Bunteste erwarten kann. Aber wir haben trotzdem einiges, finde ich, finden können, nicht wahr?
Total. Ich finde es vor allem cool, wie wir auf das Thema gekommen sind, denn gefühlt jedes Mal, wenn wir zwei telefonieren, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, quatschen wir gefühlt irgendwie eine Dreiviertelstunde oder eine Stunde und unterhalten uns über die ganze Branche, um dann festzustellen, hey, wir erfahren voneinander immer so viel spannende Sachen. Wir haben auch gerade so über die letzten Messen gesprochen, da ging es ja auch immer viel um Trends, wo sich Leute auch dann teilweise so beschwert haben, hey, ich bin hierher gekommen, um mich inspirieren zu lassen und irgendwie gibt's hier nichts Neues. Und dann sind wir draufgekommen, naja, es gibt eigentlich schon Neues, man muss es nur irgendwie so ein bisschen ausgraben, beziehungsweise ich glaube, man muss Trends auch heute einfach ein bisschen anders sehen. Ne? Also, und ich meine mal ganz ehrlich, diese ganzen so crazy Trends, ne? Wir haben auch über Kaffeetrends gesprochen, Kaffee mit Kombucha, das ist ja zwar dann vielleicht ein Trend, aber wer kann das denn brauchen?
Ja, es ist ein sogenannter Mikrotrend, ne? Das ist so was ganz Kleines, Feines, was lustig ist, finde ich auch, und was man auch dann irgendwie mal so anekdotenhaft oder erwähnen kann. Oder vielleicht gibt es auch irgendein Kaffeekonzept oder so, das auch mit diesem Produkt Erfolg haben wird. Also das schon. Aber wir wollen natürlich auch schon gucken, was ist so ein bisschen so das nächste Level, beziehungsweise auch das höhere Level, ne? Also
ja, genau.
Was bedeutet das jetzt ein bisschen so auch auf einer Branchenebene? Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier noch weiter irgendwie theoretisieren, was die unterschiedlichen Ebenen von Trends sind oder so, wer dazu mehr wissen möchte, kann sich gerne an uns wenden. Also wir haben da schon so ein bisschen was an Theorie und Infomaterial auch vorliegen, wo man sich dann auch mal damit noch ein bisschen beschäftigen kann. Aber wir wollen es ja hier handfest machen. Also ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal mit dem ersten Trend ein, oder?
Ja, dann schaut mal gleich los.
Okay, den ersten Trend haben wir Wertschätzung genannt. Und zwar mit einem Bindestrich Wertschätzung. Warum? Naja, es ist so ein bisschen ein kleines Wortspiel. Also da stecken natürlich zwei Begriffe drin. Also der Wert an sich, die Schätzung, halt auch dieses, ne, also diese Bemessung, was ist das eigentlich? Kann man das in irgendeine Dimension, in eine preisliche Dimension zum Beispiel geben oder so? Und was steckt dahinter? Naja, wir haben diese Situation, dass jetzt die Menschen nach dem ganzen Corona-Kram, der jetzt ja offiziell von Christian Drosten auch von der Pandemie in die Endemie zurückgestuft worden ist, Gott sei Dank, wieder sich zurück in die Gastronomie begeben. Aber es hat sich schon etwas ein bisschen verändert, nicht wahr?
Ja, total. Also ich merke es auch so ein bisschen bei meinen Kunden, aber auch in meinem Umfeld. Also die Leute sind schon so ein bisschen vorsichtiger geworden, was einfach das Thema Geld betrifft. Es ist schon so, dass die meisten sagen, wir wollen uns jetzt nicht irgendwie essen gehen oder ausgehen, allgemein ja verbieten. Aber es ist schon so, es wird einfach ein Stück weit reduziert und die Leute werden auch kritischer. Also das ist mir extrem aufgefallen, dass du genauer auf Kleinigkeiten achtest, dass du schaust, hey, wie war das Service? Und vor allem, was immer wieder fällt, war das das Geld wert? Ne? Also es wird auf dieses Preis-Leistungs-Verhältnis geguckt. Gar nicht so auf den billigsten Preis, aber so ein bisschen auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, weil einfach allgemein weniger Geld da ist. Und ich glaube schon, dass das für die Gastro eine große Veränderung mit sich bringt.
Ja, das auf jeden Fall. Also, dass man natürlich irgendwie, wir wissen es, ne, nochmal um den Lockdown ein letztes Mal herbeizuholen, da saßen die Leute zu Hause und hatten eigentlich in großen Teilen ja weiterhin ihr Einkommen und konnten es dann halt ausgeben. Nicht in der Gastronomie, wo sie hingehen konnten, aber sie konnten sich ja Sachen bestellen. Das ist ja auch extrem viel passiert. Also für mich immer noch überraschend, wie viel wirklich in dieser Zeit auch bestellt worden ist. Oder auch zum Abholen gekauft worden ist.
Also jetzt du meinst jetzt Food, ne? Also Gastro.
Food, ja, absolut. Und jetzt ist es ja ein bisschen anders, weil es gibt keine Überbrückungshilfen mehr, also keine Zuschüsse mehr. Die Töpfe sind relativ leer, beziehungsweise es ist einfach zu Ende und die Restaurants sind trotzdem offen, was ja erstmal gut ist. Aber natürlich gucken die Leute schon, weil sie ja natürlich auch durch die Energiekosten und so eine gewisse Budgetbeschränkung haben, wo gebe ich jetzt mein Geld aus? Und natürlich kann man da dann in der Gastronomie am leichtesten sparen. Es ist einfach so, dass man sagt, okay, dieser Gastronomiebesuch, den mache ich jetzt vielleicht nicht irgendwie noch 4-5 Mal im Monat oder so, sondern vielleicht 1-2 Mal weniger. Aber wir wollen ja das Positive auch so ein bisschen hervorheben. Dieses Erlebnis, dieses gastronomische Erlebnis wird jetzt einfach in dieser Form, das vermuten wir und das sehen wir auch und das hören wir auch in den Gesprächen, die wir führen, mehr wertgeschätzt. Also, dass dieses Essen gehen, oder trinken gehen oder ne, dieser gastronomische Besuch, ausgehen im Allgemeinen, das kann auch der Clubbesuch sein oder so.
Events,
Konzertbesuch,
das ist ein Thema.
Genau, Events, dass das irgendwie einfach, ja, etwas nicht mehr so Alltägliches ist, sondern irgendwas Besonderes geworden ist. Ne? Und jetzt haben wir es aber mit einer gewissen Herausforderung an der Stelle zu tun oder auch so ein bisschen so ein Paradox. Und auf der einen Seite ist es schon, dass die Leute es auch wollen, dass es natürlich was Besonderes sein soll, dass sie da genauer hinschauen. Auf der anderen Seite haben wir es aber auch natürlich mit einer Situation wie Personalmangel zu tun, beziehungsweise gestiegenen Preisen in der Branche. Wie geht das zusammen?
Ne? Ja, genau.
Diese Situation.
Das ist halt ich finde es eine krasse Herausforderung, weil natürlich, wenn du seltener, sag ich mal, auswärts konsumierst, ist jetzt ja mal egal, ob du auf ein Event gehst oder in einem Hotel irgendwo übernachtest oder essen gehst oder einen Kaffee holst. Du erwartest natürlich dann auch irgendwie gewissermaßen was, ne? So jetzt nach dem Motto, du gehst ja mit einer Erwartung rein, jetzt gönne ich mir mal richtig was. Und wenn das halt dann in die Hose geht, dann ist das natürlich blöd. Und auf der anderen Seite, wie du gerade gesagt hast, hast du einfach in der Gastronomie, der Hospitality diese Herausforderungen. Wie bringt man das jetzt zusammen, ne? Ich glaube, der erste Schritt ist einfach, dass unsere Branche eine gewisse Awareness für die Veränderung des Gastes hat. Der Gast, der vielleicht früher 3-4 Mal die Woche essen gegangen ist und so gefühlt, ne, sein Essen sich abgeholt hat, dann die Kopfhörer reingestopft hat und während der Mittagspause gelesen hat, das macht er vielleicht halt jetzt nicht mehr so. Aber wenn er kommt, hat er jetzt plötzlich einen ganz anderen Anspruch. Und ich glaube, das erste ist Awareness für den Fall. Also, dass man sich überhaupt bewusst macht, was will mein Gast überhaupt? Und wie kann ich den jetzt zufriedenstellen mit den Mitteln, die ich habe? Weil die kann ich ja nicht herbeizaubern, ne, wie du gerade gesagt hast.
Ja, ne, und wir befinden uns gerade noch ein bisschen in so einer Übergangssituation. Mhm. Also weil es schon so ist, also und ich mich jetzt auch so mit Kolleginnen und Kollegen austausche, die Restaurants besuchen, also für Tageszeitungen oder Stadtmagazin oder so, dass die viele sagen, ah, tolles neues Restaurant, irgendwie Essen war klasse, Service, naja, war jetzt noch nicht so perfekt, aber das ist ja in dieser Situation auch nicht anders zu erwarten, weil irgendwie gerade natürlich überall eng ist und einfach zu wenig Leute da sind. Und wir beiden haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was oder einfach uns umgeschaut, was könnte aus dieser Situation so ein bisschen herausführen, was ist da vielleicht auch so eine Entwicklung, die jetzt stärker werden könnte. Und da haben wir es auf der einen Seite damit zu tun, dass wir beide fest davon ausgehen, dass das Thema Service, Gastgeber sein, Kellnerin, Kellner sein in der Zukunft nochmal ein ganz neues Erlebnislevel und Aufmerksamkeitslevel bekommen wird, aber es gleichzeitig auch eine technische Unterstützung braucht. Also wir haben das mal so ein bisschen Service-Stolz und Roboter-Service zusammen gedacht und zusammen genannt. Was meinen wir damit?
Also wir haben ja, ich meine, jeder hat wahrscheinlich auch in den letzten Monaten dieses katzenähnliche Ding auf, ich weiß gar nicht wie vielen Rollen gesehen. auf der Messe ist es ein paar Mal über den Weg, uns über den Weg gefahren oder hat uns fast umgefahren. wir reden von ganz klassisch von Gastro-Robotern, die jetzt überall rumgurken.
Ganz klassisch.
Ganz klassisch.
Klassiker.
Und ich muss auch lachen, weil ich kann mich erinnern, dass ich vor einem Jahr angerufen wurde von jemandem, der gesagt hat, hey, hast du nicht Bock, sowas zu vertreiben? Und ich so, was für ein Teil? Was willst du damit so? Also für 1,5 Jahren oder so war das, also Anfang des Lockdowns, des zweiten oder weiß ich nicht, dritten Lockdowns. Und inzwischen, das hat sich jetzt schon so leise und langsam etabliert. Und als das vorgestellt wurde, ich erinnere mich noch ganz genau, ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, war ein Aufschrei durch die Branche. Ihr spinnt ja und glaubt ihr ernsthaft, dass sowas den Kellner oder die Kellnerin ersetzen kann oder einen guten Service. Und da, genau da an dem Punkt wollen wir einhaken, das glauben wir nicht. Es wird es nicht ersetzen, nee. Weil was ein Roboter einfach nicht hat, egal wie süß der aussieht, der hat keine Emotion. Der schafft nicht zu beraten und der schafft nicht, den Gast abzuholen, die Gäste abzuholen, zu begeistern und zu beraten, einen Upsell zu machen. Das kann so ein Roboter einfach nicht. Und
das kann er absolut nicht.
Das ist der Punkt, glaube ich.
Was er aber kann, vielleicht noch mal ganz kurz ein kleines Stück zurück, weil vielleicht, wovon reden wir beide gerade, Roboter? Ne? Also wir reden wirklich von diesen kleinen umherfahrenden Gerätschaften, die natürlich jetzt noch nicht so landesweit irgendwie vertreten sind, aber irgendwie, es gibt doch immer mehr Betriebe, wenn man sich das so auch anschaut in den Medien, die auf diese Geräte setzen und die halt zum Beispiel Teller abräumen, Teller transportieren. Eigentlich sind das Tellertaxis. So.
Das sind Tellertaxis.
Putzig aussehende Tellertaxis. Und das ist das Stichwort, weil diese Gerätschaften können nämlich das und dabei unterstützen, was der eigentliche Serviceberuf in Zukunft aus unserer Sicht etwas weniger sein sollte, beziehungsweise auch sein wird, nämlich das Tellertaxi sozusagen, der einfach nur es herbeibringen und wieder wegschaffen von gefüllten beziehungsweise leer gegessenen Tellern, Getränken und so weiter und so fort, sondern eigentlich sind solche Gerätschaften, wie auch immer sie dann in Zukunft aussehen mögen, das ist jetzt ja gerade mal die erste Generation, die wir da so erleben, rumfahren sehen, dass die dabei helfen, dass die Menschen, die in der Gastronomie tätig sind, eigentlich mehr Zeit haben für das Wesentliche, nämlich für den Dialog mit den Gästen, für Entertainment, für zur Schaustellung von enormem Fachwissen. Mhm. Und ja, das Stichwort, was wir da eigentlich haben, das hat uns dieses Jahr die Branche selber geliefert, ist das Stichwort Proud to Kellner.
Absolut. Und ich muss auch wirklich gerade so drüber nachdenken, die Läden, in die ich am liebsten gehe, sind genau die Läden. Ich würde jetzt nicht mal sagen, dass das Essen das Allerbeste ist, was ich in meinem Leben gegessen habe oder das Kreativste oder das, weiß ich nicht. Es sind die Menschen. Es sind die Menschen, die da arbeiten. Die Menschen einen gewissen Vibe versprühen. Eine Atmosphäre, die dadurch auch entsteht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass das Gastronomen, Gastronominnen und alle, die in Hospitality, in den oberen Führungsebenen sind, dass die das begreifen, dass das wichtiger denn je ist jetzt.
Ja, absolut. Ich habe jetzt kurz vor Ende des letzten Jahres mit einer Gastronomin hier aus Berlin gesprochen, Bini Lee vom Gochugaru. Das ist so ein sehr spannendes koreanisch-spanisches Restaurant, also auch ein interessantes Fusion-Konzept. Und sie ist ausgebildete Sopranistin, die hat früher am Theater gearbeitet, in der Oper gearbeitet. Und die ist auch bei Proud to Kellner, diese Initiative, die sich gebildet hat. Da gibt es übrigens auch eine schöne Sip-Session zu dem Thema, die verlinken wir in den Shownotes.
Klar.
Sie hat dazu nochmal erzählt, dass sie da glaubt, dass man diese ganzen Themen, die es auf der Gastrobühne sozusagen, die wichtig sind, dass es da nicht das ist, dass man jetzt irgendwie besonders viele Teller hin und her transportieren kann, sondern dass es darum geht, dass man Empathie lernen kann, dass man Kommunikation, Ausdrucksform, Körpersprache und diese ganzen Dinge, dass die eigentlich viel mehr in der gastronomischen Ausbildung vermittelt werden sollten. Und ich hatte gedacht, naja gut, vielleicht ist sie aber auch ein Naturtalent, weil sie natürlich auch eine sehr begabte Person ist. Aber die hat ihm vehement widersprochen, hat gesagt, nee, das kann man wirklich alles lernen. Das Problem ist nur, man tut es nicht, weil momentan halt noch andere Sachen wie halt irgendwie, ja genau, dieses Hin und Her transportieren und anrichten und solche Sachen irgendwie in der Ausbildung vorangestellt werden und es in Zukunft aus ihrer Sicht und nicht nur ihre, das ist ja auch das, was viele bei Proud to Kellner auch an anderen Stellen sagen, eigentlich viel mehr darum geht, dass das eigentlich nicht so ein klassischer Dienstleistungsberuf ist, sondern eigentlich wirklich so ein Erlebnisberuf. Und das ist ja eigentlich eine sehr, sehr schöne Perspektive, die da aufgemacht wird.
Ich finde, Erlebnisberuf trifft es sehr gut, weil Erlebnis ist ja das, was die Gäste am Ende wertschätzen. Wenn die nach einem Abend rausgehen und sich denken, boah, das war jetzt ein richtig geiler Abend. Ich bin so richtig erfüllt. Ich bin richtig glücklich. Ich bin voll gefuttert. Ich bin zufrieden. Es war ein toller Abend. Wir hatten einen super netten Service. Hey, ich bin einfach glücklich. Das ist es doch am Ende des Tages, um was es geht, oder? Und
ja,
das trifft ja das Wort Wertschätzung total. Und Ja, vielleicht ist es einfach auch wichtig, dass man sich jetzt eben die Frage stellt, wie schaffen wir das wieder, gerade in Zeiten der Personalknappheit, in Zeiten, wo eben auch vielleicht wenig Zeit ist, das Personal zu schulen, ne? Weil, wie du gerade sagtest, jetzt im Moment sind halt noch andere Themen wichtig und wenn ich halt nur 2 Leute habe, dann geht's halt da quasi ums Überleben im Alltag in dem Moment. Aber wie schaffe ich Rahmenbedingungen, dass überhaupt das wieder erst entstehen kann? Diese Vibes, dass die Mitarbeiter auch wieder Lust haben, am Gast zu arbeiten, zu verkaufen, fröhlich zu sein. Klar, wenn die super gestresst sind und von A nach B rennen, wie sollen die das machen, ne? Hm. Und dann dreht sich ja das, also irgendwo müssen wir aus diesem Kreislauf aussteigen. Und da kann der eine Ausstieg der Roboter sein. Wir haben gestern mal geguckt, ne, was so ein Ding wie kostet. Ich glaube, 20.000 haben wir geguckt, ne?
Ja, also die Summe erstmal krass, ne? Also es ist ja schon so ein Kleinwagen, wenn man sich das mal anschaut, was das im Kauf kosten würde. Aber, man muss es gar nicht unbedingt kaufen. Wir haben ja geguckt, man kann diese Roboter, da gibt's ja verschiedene Anbieter mittlerweile, man kann die auch leasen, ne? So wie so ein Dienstwagen kann man auch einen Roboter leasen. Und dann, naja, also da gibt's natürlich verschiedene Unternehmen, aber also das war jetzt nicht so unglaublich viel. Wir haben da so zwischen 20 und 25, 30 Euro am Tag, haben wir so gefunden.
Ja.
Und wenn man das jetzt mal gegenrechnet zu einer nicht vorhandenen Personalstelle, weil man diesen Posten gerade vielleicht nicht bedienen kann oder nicht ausfüllen kann, dann ist das eigentlich vielleicht dann am Ende gar nicht mal so viel, so, sondern ne, da könnte man dann auch gucken, lohnt es sich da wirklich mal so ein, also wir wollen jetzt keine Werbung für diese Roboter machen, aber
nee, gar nicht.
Wir wollen einfach nur zeigen, Thema Wertschätzung, Thema auch irgendwie budgetäre Kalkulation und so, es ist nicht irgendwie vollkommen illusorisch, sich mit solchen Dingen mal zu beschäftigen und auch mal zu gucken, ist das vielleicht tatsächlich etwas, was dann meinem vorhandenen Personal oder auch neuem Personal Arbeit abnehmen kann. Ich finde, der Jochen Stähler, mit dem ich mich vor einigen Monaten darüber unterhalten habe, der hat ein Buch über Digitalisierung in der Gastronomie geschrieben. Und er hat das echt sehr schön auf den Punkt gebracht. Also natürlich kann ich dem Roboter in einem Funladen eine Disco-Kugel aufsetzen und dann haben die Gäste sogar was zum Lachen, wenn er die Getränke serviert. Ja. Der wird dann geherzt und so. Aber ich glaube, das ist natürlich nicht etwas für jetzt Stammkunden generieren oder so, ne? Sondern so ein Roboter ist dann halt irgendwie einmal lustig oder so, aber macht man mal ein Selfie mit. Aber auf Dauer ist das ja eher so, okay, also da geht's ja um anderes. Aber das fand ich dann auch spannend, weil er dann auch gleich die Brücke dazu gemacht hat. In einem großen Bierkeller dagegen kann er ganz dezent zwischen dem Pass und dort, wo der Gastraum wirklich anfängt, das Essen transportieren. Also wenn sich der Service 20 Meter Laufweg spart, dann kann das schon viel ausmachen. Und da hat er recht. Und ich meine, du wohnst in München, ihr habt so riesengroße Bierkeller und so große Gasthäuser, in denen halt irgendwie lange Laufwege, Biergärten und so weiter. Ne? Also, was denkst du?
Ja, absolut. Ist also, ich habe den ja auch bei Kunden schon rumfahren sehen und da war der auch einfach, also da ging es nicht um süß oder um witzig oder um sonst irgendwas, der war halt einfach part of the game, so, ne? Also, der war halt ein Transportmittel. Und ich glaube, darum, ich als alter Pragmatiker, darum geht's ja am Ende des Tages wieder. Du hast kein Personal. Die Leute, die da sind, haben vielleicht Bock, aber haben gar keine Zeit, um Bock zu haben, weil sie eigentlich nur funktionieren müssen. Also, welche Aufgaben?
Keine Zeit, um Bock zu haben. Schöner Satz. Keine Zeit, um Bock zu haben.
Ja, oder? Also, ich meine, das ist einfach so. Die haben halt einfach keine Zeit. Und ich verstehe das auch. Dann hast du keinen Nerv für irgendwas. Also, ist doch die Frage, welche unliebsamen Aufgaben kann ich einfach wegnehmen. Durch Digitalisierung, durch einen Roboter, durch vielleicht Streichung von gewissen Dingen. Wir haben Öffnungszeiten, die reduziert wurden, was vielleicht auch lange in manchen Betrieben schon überfällig war. Einfach um die Ressource, um die es am Ende auch bei der Servicewertschätzung geht, also das Personal zu entlasten. Und wenn so ein Roboter beitragen kann für 20 Euro am Tag, und du hast gestern gesagt, naja, die 20 Euro brauchst du wahrscheinlich auch schon an Werbeetat, damit du eine Stelle ausschreiben kannst, ne, weil ich meine, jeder sucht, das ist ja auch richtig teuer inzwischen. Ja, dann investier doch einfach die 20 Euro in so ein Ding, was dir halt Laufwege spart, wenn sich das rentiert. Muss man halt mal analysieren. Ja, also ich gebe dir völlig recht, vor einem Jahr habe ich mir noch gedacht, naja, schon ein bisschen schräg irgendwie und wer braucht das? Inzwischen sehe ich es anders.
Ja. Bevor wir gleich zum zweiten Trend kommen, noch Stichwort investieren, noch so als kleinen Ausblick, beziehungsweise das ist jetzt auch schon ein Thema, was irgendwie in diesem Dunstkreis Wertschätzung sich auch auftut, ist das Thema MitarbeiterInnenbeteiligung. Ne? Also wie kann man auch das Team zum Teil des gastronomischen Konzepts machen, indem man die Leute auch am Erfolg beteiligt. Der Fabio Hebel hat ja auf der SIP Session in Düsseldorf dazu einen sehr, sehr schönen Vortrag gehalten. Der fängt jetzt genau gerade jetzt im Januar damit an, dieses ganze Thema wirklich in seinen gastronomischen Betrieben umzusetzen. Es gibt 1-2 weitere Beispiele mittlerweile in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, wo dieses Thema Mitarbeiterbeteiligung auch schon in der Branche in Ansätzen passiert oder jetzt so langsam aufgegriffen wird. Das werden wir auf jeden Fall auch verfolgen. Es ist jetzt noch kein ganz großer Trend, aber vielleicht, wenn wir, weiß ich nicht, im nächsten Jahr wieder über dieses Thema Rückschau oder Vorschau halten, sind wir da schon ganzes Stück weiter. Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit, seine Wertschätzung dann auch tatsächlich in finanzieller Form zu zeigen, indem man sagt, wenn wir hier gemeinsam erfolgreich sind als Team, dann solltet ihr auf jeden Fall auch was davon haben.
Ja klar, am Ende des Tages denkt sich sonst der Mitarbeiter so, ja, schön, dass der Chef den Rest einschiebt, ne? Also, ja. Und man kann es ja auch verschieden gestalten. Also wir haben Marco Nussbaum ja auch in der ersten Folge drüber gesprochen, der das über ein AG-Konstrukt löst. Ich habe gerade eben festgestellt, dass wir das tatsächlich auch so machen jetzt, wo ich drüber nachdenke. Wir lösen das halt darüber, dass wir quasi unsere Gewinne, je nachdem wie hoch die sind, dann eben als in Form von Weihnachtsgeld halt anders ausschütten. Also prozentual sozusagen. Also desto höher der Gesamtgewinn.
Hier meinst du jetzt nicht wir beiden?
Nee, du natürlich auch von mir. Nee, bei der Kaffeegruppe, also bei meinem Betrieb sozusagen, machen wir das so, ja. Und ist mir jetzt gerade so bewusst geworden, auch das ist ja eine Form, die jeder sofort umsetzen kann. Ne? Also das, da brauchst du nicht mal ein Konstrukt für.
Das stimmt.
Dementsprechend, also es geht und ich glaube, es gibt keine schönere Form des Wirs oder des Miteinandergefühls als sowas.
Also ihr seht schon, Wertschätzung kann viele verschiedene Formen annehmen, von MitarbeiterInnenbeteiligung bis hin zu Einsatz von digitalen Helferlein in Roboterform oder so. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich glaube, das ist einfach ein ganz zentrales, ja fast schon Übertrend-Meta-Thema, das uns in den nächsten Jahren extrem beschäftigen wird in der Branche.
Ich habe eine gute Überleitung.
Nichtsdestoweniger, ja, okay.
Ich höre das zwar. alle, die jetzt lachen, ne, ihr habt natürlich unser Skript nicht vor Augen. Als ich so an den Roboter gerade nochmal gedacht habe, der mir so an der Messe vorbeigefahren ist, du hast eins feststellen können, die Leute haben den alle aufgenommen und auf Instagram gepostet. Und weil es einfach so skurril war. Und damit kommen wir zum nächsten Trend. Und wir haben tatsächlich nochmal drüber nachgedacht, ob das wirklich ein Trend ist. Aber wir haben beide festgestellt, doch, wir glauben schon. Und zwar geht es um Instagrammable Food. Also sprich um... Ja, was ist das eigentlich genau?
Also es geht um Essen, was auf Instagram gezeigt wird. Jetzt könnte man sagen, okay, total 2016 oder so. Jein, natürlich irgendwie, wenn man sich anschaut, was wird auf Instagram am meisten dargestellt, dann ist Food immer ganz, ganz vorne dabei. Ist, glaube ich, irgendwie echt so einer der Top-Hashtags, keine Frage. Aber wir wollen das ein bisschen anders aufzäumen, das Thema. Nämlich, Instagram als Marketingkanal wir reden ja von der deutschen Hospitality, wirklich zum zentralen Element geworden ist. Also ich sehe das zum Beispiel, ich mache immer so Zusammenschauen von Eröffnungen in neuen Städten und so, also welche Cafés, Restaurants haben in neuen Städten aufgemacht und so. Früher gab's hatten viele dann eine eigene Webseite, dann haben viele darauf verzichtet und noch eine Facebook-Seite. Mittlerweile gibt's echt eine Menge Betriebe, die beides nicht mehr haben, sondern nur noch eine Insta-Seite. Also es ist wirklich interessant und dann schreibst du Leute auch auf Insta an, ist aber alles kein Problem, da kommunizierst du mit denen. Also da sieht man schon, wie sehr Instagram mittlerweile echt so zum Light-Social-Medium geworden ist. So, und jetzt geht's aber noch einen Schritt weiter, nämlich, dass die Optik der Speisen dieser Betriebe eine wirklich zentrale Rolle einnimmt. Ja, und das sehen wir ja, also wenn du dich in München umschaust, wenn ich mich in Berlin umschaue, wir sehen das wirklich, dass viele Betriebe ihre Speisen wirklich so kreieren, dass sie auf Instagram und Social Media im Allgemeinen, TikTok natürlich auch, sehr, sehr gut aussehen.
Und ich würde schon fast weitergehen und sagen, nicht nur die Speisen, da geht's ja auch ums Interieur.
Ja, absolut.
Also Atmosphäre.
Interior Design, die Getränke. Aber gerade wenn man sich mal nochmal dieses Thema Food and Beverage nochmal anschaut, also es ist wirklich interessant, wie sehr Betriebe versuchen, ihre Signature Dishes oder auch Signature Drinks mittlerweile so visuell stark zu kreieren, dass sie ein optisches Alleinstellungsmerkmal haben. Also um es mal einfacher zu sagen, du siehst ein Bild und du weißt sofort, ah, das ist das Restaurant. Und wenn du das erreicht hast, ne, wenn du wirklich so ein visuelles Alleinstellungsmerkmal bekommen hast, so, dann, das hat eine extreme Strahlwirkung, weil sich natürlich das dann auch über Social Media weiter multipliziert. Wir können ja mal ein paar Beispiele austauschen. Was würde dir als erstes in diesem Fall jetzt so aus München einfallen? So ein Instagrammable Food?
der absolut krasseste, rosaste Laden, den ich in meinem Leben ever gesehen habe. Du weißt bestimmt sofort, wen ich meine, oder?
Ich habe eine Vermutung, sag's doch bitte.
Das New. Das ist, ihr müsst euch vorstellen, wenn man das sieht, dann denkt man wirklich, man ist direkt mal irgendwie nach Japan katapultiert worden. Da drin ist alles rosa, zuckrig, buttrig, also gefühlt, wir packen euch nachher die Links noch in die Shownotes. Es ist wirklich zuckersüß und es wirklich, das ist unfassbar da drin. Also das ist so ein ganz typisches Beispiel für mich.
Ja, absolut. Also der Laden ist wirklich bunt. Die Getränke und die Speisen sind es auch. Die sehen wirklich extrem visuell stark aus.
Das ist drapiert auch schon fast, würde ich sagen.
So eine Farbpalette, die wirklich, also die, das wirkt schon fast, künstlich ist ein harter Begriff, aber es hat schon so ein bisschen so etwas. Wir kommen nachher nochmal auf das Nio zurück, weil das Ganze natürlich was einen sehr interessanten zusätzlichen Effekt noch hat. Aber vielleicht finden wir noch mal ein paar weitere Beispiele. Also wir werden euch natürlich auch alles in die Shownotes packen, dann könnt ihr euch das auch alles mal anschauen, weil es ist natürlich ein bisschen komisch, in einem Podcast jetzt über visuelle Phänomene zu sprechen, aber vielleicht könnt ihr euch dann, wenn ihr dann die Links dann dazu auch jeweils aufruft in den Shownotes, euch das Ganze dann auch gleichzeitig anschauen. Also mir ist zum Beispiel in den Sinn gekommen, das Café Annelies in Kreuzberg, das ist hier gar nicht weit weg von da, wo ich wohne. Die haben so ein Sausage Egg and Cheese Sandwich. Ich meine, boah. Sausage Egg and Cheese Sandwich, okay, das klingt super.
Klingt pornös.
Ist jetzt nicht unbedingt erstmal sowas, wo man denkt so, okay, ja, das ist irgendwie so total unique. Aber wenn du das siehst, wie das aussieht, wie das so aufgetürmt ist, sieht halt einfach mega aus. Und die haben das Ganze auch nochmal in so einer süßen Variante sozusagen. Das sind so Buttermilk Pancakes. Und also es ist wirklich so, wenn du dieses Bild siehst und in Berlin ein bisschen in der Foodbranche unterwegs bist oder einfach auch irgendwie eine Affinität dazu hast, du weißt sofort, das ist der Laden. So, und die Leute gehen speziell wegen dieses Foods dahin, weil die diese Speise unbedingt selber mal probieren wollen und natürlich auch fotografieren und teilen wollen. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Art digitale, kennst du diese Stöcke, die man früher hatte, diese Wanderstöcke, an denen so Plaketten dran waren?
Okay, wow, das ist aber ein harter Switch jetzt.
Naja, ich erkläre dir warum, weil du willst einfach auch in deinem Account zeigen, ich bin da gewesen so, und ich möchte einfach hier auch mal zeigen, okay, ich habe auch diese, okay. Ich habe auch diese Signature-Speise genommen. Also
okay.
Total angesagt, ja, okay, die war irgendwie in Berlin, muss man ein bisschen, das ist jetzt ein sehr streetfoodiges Beispiel, aber jetzt mal etwas, was so ein bisschen aus dem Fine-Dining-Bereich kommt. Also eine der spannendsten Neueröffnungen im letzten Jahr 2022 war das November, das Café November. Das war früher schon, es hieß früher schon so, ist aber von anderen Betreibern übernommen worden, die aus dem Baltikum kommen, und die haben schon ein anderes Fischrestaurant in Berlin, die haben es übernommen, und die haben da einfach mal den am geilsten aussehenden Fisch ever auf die Karte gepackt. Das ist eine Dorade im Ganzen mit Zitrusponze und Yuzu-Trüffel. Und wow. Der Fisch ist so interessant geschnitten, dass der so Löckchen hat. Also diese, das muss man sich wirklich mal anschauen. Also es sieht einfach unfassbar toll aus.
Wir verlinken's.
Ja, genau. Also das kann man eigentlich gar nicht wirklich in Worten beschreiben, aber wenn man sieht, denkt man so, okay, das ist Café November, und ich meine, damit haben die sich einfach in binnen kürzester Zeit irgendwie echt einen Namen in der Stadt gemacht.
Und wer sich jetzt denkt, naja, aber das brauche ich bei meinen Bestandskunden nicht, ja, bei denen vielleicht nicht, aber ich meine, wer kann schon Nein sagen zu mehr Gästezahlen? Also ich würde mal behaupten, die wenigsten, außer die jeden Tag fürs nächste Jahr ausgebucht sind. Und warum nicht einfach das gratis PR für euch, ne? Warum das nicht einfach mitnehmen?
Ja, absolut. Also das ist, wie gesagt, dadurch, dass die Visualität immer wichtiger wird und ja, die Aussagekräftigkeit der Getränke, der Speisen, also Getränke zum Beispiel auch. Ich habe jetzt in Hamburg einen Laden ausfindig gemacht, die haben so einen ganz süßen, die haben so ein interessantes, das heißt, der Laden heißt 520 Dessert Studio. Und die
Dessert
haben,
Studio, allein der Name ist schon.
Dessert Studio, ne? Ja, auch Studio, Club, irgendwie, das sind auch so Begriffe, die so eine gewisse Exklusivität mit sich ziehen, ne? Also so Coffee Club oder so, oder Dessert Studio, ja, einfach klasse. Und die haben ein Getränk aus Hongkong.
Ja.
Das ist Schwarztee und Espresso gemixt. Für dich als Kaffee-Expertin sicherlich eine spannende, auch mal spannend, das mal zu probieren. Und das sieht auch einfach schon unglaublich toll aus. Und ja, also die Betreiber, mit denen habe ich vor kurzem gesprochen, die haben mir auch berichtet, die Leute kommen wirklich gezielt wegen dieses Produkts, weil die sagen, ey, das gibt's nur hier bei euch, haben wir gesehen auf Insta. Wir wollen das natürlich jetzt unbedingt auch mal probieren, und das ist dann logischerweise fast schon der Topseller, ne?
Ja, und du als alter Food-Journalist, ich meine, auf was wird die Presse aufmerksam? Wenn wir jetzt mal weggehen von Privatleuten, die ja, sag ich mal, auf Instagram stöbern, die Food-Presse ist ja immer, oder allgemein die Trend- Presse, man kann ja auch mal so, mit Vergnügen gibt's ja auch so überall jetzt, ne, gefühlt, glaube ich, jetzt schon. Mit Vergnügen Berlin, glaube ich, gibt's auch, Hamburg, München, Köln, die größten Städte auf jeden Fall. Was posten die natürlich? nicht die Sachen, die all sind und die es halt schon überall gibt, sondern genau solche Sachen. Ich habe gerade noch mal drüber nachgedacht. Ich habe irgendwo mal eine Cappuccino getrunken mit Glitzer. Also der war quasi schwarz und Latte Art war mit Glitzer. Es war voll abgefahren. Und das habe ich über München mit Vergnügen gesehen. So, ne? Also das kam jetzt nicht, weil ich auf Instagram unterwegs war, sondern dort darüber habe ich es gesehen. Es war übrigens angeblich auch New, wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass das ein anderer Laden war, aber vielleicht finde ich das noch raus. Und also auch wenn man versuchen möchte, in die, sag ich mal, in die Presse zu kommen, ist sowas natürlich absolut perfekt. Und als alter Pragmatiker muss ich sagen, ich gebe ja auch Barista-Kurse, die Leute immer sagen, naja, Latte Art ist ja egal. Ja, kann man so sehen. Ist für den Geschmack wahrscheinlich völlig egal. Aber du musst es ja sowieso eingießen, die Milch. Also dann kannst du sie auch schön eingießen. Es sagt ja keiner, dass du dich abgefahren verkünsteln musst. Ne? Aber du kannst dir schon überlegen, welche Tasse du nimmst, ob das eine schicke Tasse ist oder einfach irgendeine stinknormale oder halt irgendwie eine abgefahrene Form oder ein schönes Material. Und du kannst dir zumindest mit einem kleinen Muster Mühe geben. Und es sieht immer noch hübscher aus, als wenn du es irgendwie reinhaust in irgendeine Tasse. Und genauso ist es ja auch beim Anrichten, oder?
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch etwas, also wenn wir jetzt so vielleicht auch so ein bisschen als Tipp mitgeben wollen, was kann jetzt die Hospitality mit diesem Trend, den wir da sehen, anfangen. Also Plating, ob es jetzt irgendwie das Herrichten eines Cocktails ist oder ob es ein Kaffee ist oder auch ein Schnitzel mit Pommes, ja? Also irgendwie, oder selbst irgendwie bei Veranstaltungen, Caterings, Event-Catering oder solchen Geschichten. Also da immer mitzudenken, okay, die Leute, die haben ja so einen Genussmoment, den ich den damit bieten möchte. Und das, da spielt die Visualität mittlerweile eine so große Rolle, dass ich schon mir darüber Gedanken machen sollte, wie sieht das aus, was ich da rausgebe. Und hat das einfach auch vielleicht auch noch einen besonderen Twist. Ne? Das finde ich halt auch mal besonders schön, wenn jemand einfach sich dann nochmal eine Idee, also jetzt nicht irgendwie, dass es absurd ist, aber dass es einfach, okay, vielleicht ist es ein besonderes Gefäß, vielleicht irgendwie ist einfach mal, weiß ich nicht, die Art und Weise, wie das zubereitet wird, einfach mal auch auf den Kopf gestellt. Ich habe hier gesehen, zum Beispiel der Dalgona-Kaffee, ne? Das ist ja so eine witzige Geschichte, wo halt irgendwie sozusagen Kaffee und Kaffeeschaum umgedreht werden. Also ich finde sowas immer toll. Und ich glaube, dass das irgendwie erledigt, dass das vom Wirtshaus bis zur High-End-Gastronomie eigentlich jeder umsetzen kann. Wenn man sich einfach mal anschaut, was habe ich auf meiner Speisekarte, was sind meine Top-Gerichte und wie kann ich die vielleicht sogar noch besser inszenieren, ne? Also da kann man gleich die Wirtschaftlichkeit sozusagen, okay, womit verdiene ich auch am meisten Geld, aber auch dann, wie kann ich das Ganze nochmal visuell so unterstreichen, dass es vielleicht sogar dann nochmal einen zusätzlichen Effekt erzeugt. Und wie du schon richtig gesagt hast, das ist ja eigentlich kostenneutral, ne? Also da ist ja nicht irgendwie, dass ich da irgendwie großartig drin investieren muss, außer vielleicht ein bisschen Zeit und mal ein bisschen Zeit, ausprobieren. Ja. Und insofern, auf jeden Fall ist so eine Mischung aus Trend und Empfehlung, die wir hier aussprechen.
Ja, und wer sagt, hey, finde ich irgendwie cool, aber irgendwie kenne ich mich damit jetzt nicht so aus. Ich meine, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viel man davon in der klassischen Ausbildung lernt als Koch oder auch im Servicebereich. Glaube ich nicht, dass man fancy anrichten lernt, vermute ich. Wer aber sagt, ich möchte mich da mehr mit beschaffen, es gibt tatsächlich da richtig coole Bücher zu dem Thema. Also wirklich auch Schritt für Schritt, die eigene Kreativität auch trainieren und bei denen man verschiedene Sachen ausprobieren kann, können wir auch gerne verlinken.
Ja, und tausende von Internet-Tutorials, ne?
Ja, also
Salt Bay ist damit weltberühmt geworden, so wie man Fleisch irgendwie Fleisch rein oder irgendwelche
Fleisch
anderen Geschichten.
Fleisch mit Gold so. Einstaubt.
Ja, also insofern, also da ist an Infomaterial mangelt es nicht. Du hast das New Asian Café eben erwähnt aus München, das so sehr, sehr glossy, glamoury, glitzery arbeitet. Und das Interessante bei denen ist, dass die zwar sehr süß tatsächlich einfach süß aussehen, dass es gar nicht so süß ist, ne? Und da wären wir eigentlich quasi schon beim nächsten Trendthema, was wir euch vorstellen wollen.
Genau, Trendthema 3, zuckerfrei.
Klingt total sexy, ne?
Ja.
Zuckerfrei.
Klingt nach dir, klingt nach so einem Ernährungsberaterkurs für Diabetes.
Aber natürlich reden wir hier von der Hospitality und dieses Free-From-Thema ist natürlich etwas, was wir in verschiedenen Bereichen schon jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Also Free-From. Was haben wir da alles gehabt?
Gluten. Laktose.
Hier. You name it. Also alles so Sachen, die natürlich auch auf also wir wollen es ja nicht hier unernst werden, also die natürlich auch auf Ernährungsbedürfnisse und Wünsche der Menschen auch eingehen, ne? Aber wenn wir es mit der Gastronomie zu tun haben, heißt es natürlich auch immer, wie verpackt man das Ganze jetzt so, dass es trotzdem ein Genuss ist, dass es Spaß macht, dass es ein Erlebnis ist. Und das New Asian Café in München ist insofern ein gutes Beispiel dafür, weil die Betreiberin, mit der ich auch vor einigen Wochen mal sprechen konnte für eine Recherche, die hat mir erzählt, dass bei denen alles so süß und zuckrig aussieht, aber dass sie eigentlich extrem zuckerarm die ganzen Speisen, also die Süßspeisen, zubereitet.
Und tatsächlich sieht man das auch immer mehr. Also wer da sehr aktiv, sag ich mal, verschiedene Läden besucht und auch in einer gewissen Art von Läden unterwegs ist. Ne? Also ich rede jetzt nicht von Landgasthöfen irgendwo weiter draußen, da ist es jetzt, glaube ich, noch eher weniger ein Thema. Aber wenn man in der Stadt unterwegs ist, dann sieht man das immer häufiger, dass ganz bewusst darauf hingewiesen wird, mit weniger Zucker oder, Datteln zum Beispiel, sehe ich überall inzwischen. Ich weiß nicht, du auch? Also bei uns gibt es das Gefühl, jetzt alles mit Dattel.
Und Dattel ist dann auch ein süß Austauschprodukt sozusagen.
Ja, genau. Also es ist tatsächlich, glaube ich, relativ wichtig. Zumindest habe ich mich dazu ein bisschen belesen. Und das ist vielleicht auch so ein Umsetzungstipp für die Hospitality. Es kommt natürlich immer ein Stück weit drauf an, was wollen deine Gäste eigentlich? Ne? Also wenn du jetzt, sag ich mal, ich sag jetzt mal wirklich der Landgasthof bist, dann hast du vielleicht häufig ältere Zielgruppe. Vielleicht auch welche mit Diabetes, die gar kein Dessert bestellen würden, ne? Weil sie wissen, sollen sie nicht essen. Da macht es vielleicht Sinn, etwas zu wählen, was jetzt nicht unbedingt mit Dattel ist, weil Dattel vielleicht auch einfach zu viel Zucker hat, sondern einfach auf was, was mit einer natürlicheren, also Obst zum Beispiel, ne? Also wenn du irgendwas mit Obst machst, eine Nachspeise mit Obst zum Beispiel, Obst geht immer, auch als wenn man Diabetes hat. Mhm. Wenn du jetzt aber zum Beispiel so eine High-Performer-Zielgruppe hast, ne, so klassisches Beispiel, irgendwie junge Banker oder so in die Richtung, die sich, ja, ne, also die halt irgendwie gefühlt 80 Stunden am Tag arbeiten, dann kannst du natürlich mit eher hochkalorischen Sachen rangehen, ne? Wie zum Beispiel Datteln, weil ja, da ist halt wahnsinnig viel natürlicher Zucker drin und damit viel Energie. Was ich eigentlich sagen wollte ist, dass es, glaube ich, super wichtig ist, sich zu überlegen, was will meine Zielgruppe eigentlich? Also mit welchen Bedürfnissen kommen die zu mir und wie kann ich das dann umwandeln? Und wenn du natürlich jetzt diese, sag ich mal, sehr fitte Zielgruppe hast, so wie manche Sportläden das haben, da kann das halt Sinn machen, mit Ersatzstoffen zu arbeiten, wie zum Beispiel Xylit. Ist jetzt, glaube ich, gibt es inzwischen überall. Ja. Das ist irgendwie kalorienfrei und überhaupt. Und wenn du eher so die Yoga-Ladies hast, dann vielleicht eben eher mit natürlichen Sachen. Und genau, ich glaube, das ist wichtig. Und für alle anderen, die sagen, damit komme ich noch gar nicht so klar. Es gibt ja auch schon jede Menge Sugar-Free-Geschichten, ne? Also gerade im Getränkebereich.
Ja, das auf jeden Fall. Also natürlich, und das da kann man jetzt auch wieder sagen, okay Leute, warte mal, hier Cola zuckerfrei 1982, hier Werbespot, also was erzählt ihr mir hier? Das gibt's doch schon seit 30 Jahren oder 40 Jahren, mein Gott, 82, 41 Jahren. Ja, das ist richtig, aber also wir gucken ja immer so, was wir so in der Branche beobachten können. Yes. Ne? Und da ist mir zum Beispiel dieses Jahr wirklich aufgefallen, also da gab es jetzt von einem Hersteller von so verschiedenen, so ein Lebensmittelhersteller, der hatte zum Beispiel so ein zuckerfreies Pop-Up-Café dieses Jahr in Berlin gemacht. Es gibt ein Sugar-Free-Café in Hamburg. Es gibt ein Deli in Berlin, die keinen raffinierten Zucker verwenden. Und in München, das fand ich eigentlich als spannendste Beispiel. Ich war persönlich noch nicht da, aber du ja schon. Mhm. Da gibt's einen Laden, der zuckerfreie Longdrinks anbietet.
Ja, und es ist auch eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nicht so wahnsinnig kompliziert. Also gerade, weil es eben schon viele Limonaden und Getränke ohne Zucker gibt. Man muss das Ganze halt auch nur bewerben, ne? Also das ist wie mit Sirup für den Kaffee. Das bestellt auch kein Mensch mehr, solange du dem Kind keinen coolen Namen gibst. Also machst du eine wilde Hilde draus, so nach dem Motto, und machst irgendwie noch eine coole Beschreibung dazu, dann kaufen das die Leute. Wenn du natürlich hinschreibst, zuckerfreier Longdrink, 8,50, 0,1, dann denkt sich jeder so, ja, uncool. Es geht immer darum, wie du es auch verkaufst. Also finde ich zumindest. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich öfter mal einen zuckerfreien Longdrink kriegen würde.
Das ist das Botanista, ne? Der Botanista Coffee Club.
Ja, genau, richtig.
Da haben wir das Club-Thema wieder.
Ja, genau.
Ja, ich habe mir die Getränkekarte auch mal. Ich finde es auch spannend. Also die haben auch eigene Filler-Alternativen entwickelt ohne Zucker. Also die also hausgemachte Filler herstellen. Also Tonic Water, was weiß ich, Bitter Lemon und so. ohne jetzt irgendwelche Hersteller diskreditieren zu wollen, darum geht es uns ja gar nicht, aber es ist schon so, dass wir da von sehr zuckerreichen Limonaden auch teilweise sprechen. Und für Menschen, die sagen, okay, ich möchte gerne einen Drink, aber der soll irgendwie jetzt nicht so krass zuckerhaltig sein, ist das schon auch eine interessante Alternative, dann auch zu gucken, wie kann ich halt auch in diesem Bereich anbieten, was vielleicht nicht so zuckrig ist zum Beispiel. Ne? Also Tee als Filler wird ja auch immer spannender. Wir kommen auf das Thema gleich nochmal beim nächsten Trend zurück. Aber einfach nochmal an dieser Stelle nochmal, um das festzuhalten, es geht darum, wie kann ich Essen, Getränke gesünder machen, ohne dass ich halt das Geschmackserlebnis senke. Und ich finde ja auch persönlich, süß ist ja auch so eine Kategorie, die lange Zeit irgendwie extrem grell gehighlightet wurde. Und je diverser die Geschmacksrichtungen werden, ne, also die Leute werden ja immer probierbereiter und mutiger. Also so meine Beobachtung in den letzten Jahren. Also bitter, Schärfe ist irgendwie, früher durfte Essen ja in Deutschland überhaupt nicht scharf sein. Mittlerweile kriegst du irgendwie, weiß ich nicht, chinesische Nudeln, die so brüllend scharf sind, dass du tagelang irgendwie Tränen in den Augen hast und so. Und die Leute stehen da Schlange. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Wencheng in Berlin, was auch so ein Instagram mit Foodladen noch und nöcher ist. Packen wir euch auch in die Shownotes. Also, aber zurück zum Thema Zucker. Also ich glaube, dass einfach diese Betonung von Süße gar nicht mehr unbedingt so notwendig ist und insofern man auch da vielleicht ein bisschen Mut haben darf, das zurückzufahren und damit auch nicht nur ein Ernährungsbedürfnis erzielt, sondern vielleicht auch irgendwie geschmacklich ganz neue Themen aufgreifen kann.
Und wer jetzt immer noch so ein bisschen hin und her gerissen ist, dem möchte ich jetzt gerne noch zwei Argumente mitgeben. Erstens, Health ist einer der größten Megatrends im Food-Bereich, in alle Richtungen. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Pflanzliche Ernährung, Ersatzprodukte aller Arten, free from, da gehört auch eben Zucker mit dazu. Und was war jetzt das zweite? Der Klassiker, wenn man Brain Mass hat. Ah, ja, ich weiß es wieder. Und zwar sollte man sich auch, finde ich, immer ein Stück weit dabei orientieren. Die Vorreiter sind ja meistens die Lebensmitteleinzelhändler, was die in den Regalen haben. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten Jahren so viele zuckerreduzierte oder zuckerfreie Alternativen gesehen hätte. Also ich habe sogar eine Werbung eingeworfen bekommen von Rewe, dass die haben ein abstimmen lassen, wie viel, also die haben Schokopudding in 5 verschiedenen Zuckergehältern angeboten. Sagt man Gehälter? Ich glaube schon. Und du konntest abstimmen, welchen du davon am besten fandest. Und den haben die dann ins Sortiment aufgenommen. Und das war definitiv ein stark zuckerreduzierter. Das war nicht 20%, sondern ich glaube 40, müsste ich jetzt lügen. Aber ich finde, das ist so ein, die sind uns immer ein Stück weit voraus in der Gastro. Aber der Trend ist da schon angekommen. Also kann man sich, glaube ich, ruhig trauen, mal mit einem Produkt auf der Karte anzufangen. Und das vielleicht ein bisschen zu bewerben. Mal gucken.
Ja, und auch in dieser ganzen Backblogosphäre, ne? Also wenn man so Backblogs und so sich anschaut und so, da findet man auch unglaublich viele Rezepte mittlerweile, die wirklich in Zucker reduziert vorangehen und so. Und ich glaube, das muss man noch ganz kurz mit diesem Café in München, was wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, das New Asian Café. Ja. Ich habe das, glaube ich, nicht ganz zu Ende eben ausformuliert. Also, die sind visuell so zuckrig und süß sozusagen, dass sie sich erlauben können, den Zuckergehalt so zu reduzieren, weil durch die Optik alleine schon, und da gehen diese beiden Trends ja sogar ein Stück weit ineinander, durch die Optik schon suggeriert wird, dass das ein besonders ja liebliches, zuckriges Produkt ist. Ne? Und also sag ich mal anders jetzt, irgendwie, wenn du etwas hast, was einfach nur beige-braun ist, so ein ganz normaler Kuchen, dann ist der, dann denkt das Auge wahrscheinlich vielleicht jetzt noch nicht unbedingt direkt an Süße oder sowas, ne? Das heißt, man kann natürlich auch durch optische Spielereien oder durch bestimmte Zutaten, die halt einfach so eine gewisse Lieblichkeit mit sich bringen.
Ja, Lieblichkeit ist gut.
Vielleicht auch schon, ne? Das Ganze sozusagen dann so wie heißt das denn jetzt?
Sinnstiftend,
ja, also polysensuell, ich glaube, das ist der Begriff. Wow. Irgendwie sowas erzeugen und braucht dann aber vielleicht gar nicht so viel Zucker drin einfach. So. Klar, also wir werden das Thema natürlich auch weiter beobachten und gucken, wie sich das so weiter entwickelt, ob es vielleicht auch, keine Ahnung, 2024 schon die ersten zuckerfreien Cocktails geben wird oder so, oder Cocktailbars oder solche Geschichten, oder irgendwie in der Gastronomie, versteckte Zucker sind auch ein Riesenthema, gerade so auch in der High-End-Gastronomie. Ob das sich da vielleicht irgendwie ein bisschen transparenter noch gestalten wird. Also wir glauben schon, dass das auf jeden Fall ein Bedürfnis ist, was bedient werden sollte, und jeder ist eigentlich gut beraten damit, sich einfach mal seine Speisen und Getränke anzuschauen und zu gucken.
Braucht's ja, das?
Lässt sich da irgendwas runterfahren, austauschen mit eigenen Sachen. Genau.
Und wenn ihr euch die Speisekarte schon mal anguckt, dann könnt ihr euch die Getränkekarte gleich mit angucken, ne? Weil das ist nämlich Trend Nummer 4.
Ja. Rethink the Drink haben wir das Ganze genannt. Was versteckt sich denn hinter diesem Begriff?
Also im Endeffekt geht es darum, dass die Leute so ein Stück weit ihre Getränkebedürfnisse verändern. Wenn man so auf die Standardkarten guckt, dann hast du immer Wasser, wobei auch im Wasserbereich hat sich sehr viel, finde ich, verändert. Dann hast du die klassischen Schorlen, die bekannten Limonaden der großen Hersteller. Und wenn du ganz viel Glück hast, also neben der normalen Weinkarte oder irgendwie Spirituosenkarte, hast du vielleicht noch irgendwie so ein paar hausgemachte Limos drin. Ne? Und da musst du aber schon viel Glück haben. Ansonsten ist so eine Getränkekarte in der breiten Masse relativ unspektakulär. Und ich glaube, oder das haben wir zumindest beide festgestellt, dass es vielen Leuten einfach so ein bisschen, ja, nicht mehr ausreicht. Ne? Also das passt auch teilweise einfach nicht mehr zu dem Food, was angeboten wird, was irgendwie super schön drapiert ist, so nach dem Motto, und super hochwertig hergestellt und trendy und was weiß ich was alles. Und dann hast du halt eine schnöde Apfelschorle daneben. Vielleicht noch Johannisbeer oder O-Saft kommt auch wieder, habe ich gelesen. Und damit haben wir uns ein bisschen beschäftigt und haben festgestellt, okay, in Sachen Drinks ist noch ganz viel Luft nach oben.
Ja, und es ist auch einfach, glaube ich, Handlungsbedarf gegeben. Also wir werden natürlich gleich auch Beispiele zeigen, wo das schon passiert.
Und da passiert viel, ne? Also richtig viel.
Ja, das passiert total viel.
Krass fand ich das.
Total viel. Du hattest das ja vorhin auch schon richtig gesagt, also der Handel ist immer relativ ein guter Signalgeber oder einfach ein guter, da sollte man auf jeden Fall auch mal hinschauen. Und natürlich ist jetzt auch gerade in der Zeit der Corona-Jahre, die ich jetzt leider nochmal heranholen muss.
Das ist einfach so.
Aber hat sich ja viel getan. Also da ist einfach, sind die Regale noch weiter aufgestockt worden. Es ist extrem diverses Getränkeangebot mittlerweile im Handel. Und es ist kein Geheimnis, dass manche Gastronomen auch finden, dass sie so ein bisschen irgendwie ihre Alleinstellungsmerkmale, also spezielle Produkte, die für die Gastronomie eigentlich konzipiert worden sind, vermissen. Ne? Also dass sie sagen, okay, ja, früher gab es irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Spirituosen oder irgendwie Limonaden, was auch immer, die speziell für die Gastronomie, besonders in der Gastronomie erstmal platziert worden sind. Und jetzt irgendwie dadurch, dass der Handel so an Bedeutung zugenommen hat, dass diese Trennung oder diese verschiedenen Kanäle gar nicht mehr so separiert werden.
Ja.
Was heißt das nun? Jetzt kann man natürlich klagen und so, aber es gibt einfach auch einen Impuls, und den finde ich sehr spannend, dass die Gastronomie sich auch, so wie es sich bei den Speisen tut, auch im Bereich der Getränke stärker umschaut und sagt, okay, dann gucke ich doch mal, wie ich meine Kompetenzen so bündeln kann und ausleben kann, dass ich eigene Getränke oder Getränkebestandteile entwickle.
Genau, also da gibt's ja auch inzwischen tatsächlich einiges an Rezepturen, und ich glaube, die selbstgemachten Limos waren so ein bisschen der Vorreiter. Und da merkt man auch, dass so ein bisschen langsam was passiert, aber auch, ich finde, wenn man sagt, hey, das ist mir jetzt langsam auch zu viel Arbeit und ich kann das nicht alles komplett irgendwie alleine machen, es sprießen ja auch wie verrückt kreative Limos, und ich nenne jetzt mal Limo als Begriff für alles, ne? Da gibt's ja auch Mate und was weiß ich was alles inzwischen. Da sprießen ja jeden Tag gefühlt 34 12 Triaden neue Marken raus. Ne? Also letztes Mal habe ich irgendwie eine mexikanische Limo gesehen, wo ich dachte, was ist denn das? Da war irgendwie, was war drin? Kaktus und Guave oder so. Also es gibt ja wirklich die schrägsten Sachen. Und ich glaube, da darf man sich gerne einfach auch ein bisschen durchprobieren. Und das kann man ja wiederum super gut kombinieren mit anderen Trends. Ja, also ich meine, das Thema Regionalität ist ein Riesending. Wie wäre es mal mit dem regionalen Apfelsaft von dem regionalen Apfelbauern, ne? Wir sind zwar wieder bei Apfelsaft, aber ich finde, so naturtrüber Apfelsaft macht einfach schon mal was ganz was anderes her, wenn der auf einem so einem Täfelchen angeschrieben steht vom Bauern XY aus dem Radius so und so viel Kilometer, als halt Apfelschorle, wenn das einfach so auf der Karte steht.
Es gibt schon Beispiele, um das mal ein bisschen greifbarer zu machen. Also wir haben ein bisschen geschaut, was es an Beispielen gibt. Da gibt es zum Beispiel ein Restaurant namens Rau in Oberösterreich. Die haben einen alkoholfreien Weintee entwickelt. Also es ist sozusagen ein kalt abgefüllter Tee, der aber von seiner Aromatik also an Wein erinnert und alkoholfreier Wein sozusagen dann dargeboten wird. Der heißt, hat auch einen sehr schönen Namen, Combuchon. Also wahrscheinlich hat es da auch was mit Pilzkulturen. Das ist auf der Webseite, wird es nicht so ganz verraten. Das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Betriebsgeheimnis. Mm, aber das nur als Beispiel. Oder was anderes, das aus Sylt von Johannes King, der macht zum Beispiel einen alkoholfreien Sekko und benutzt dafür, ne, was du gerade gesagt hattest, so ne, aus der Region hyperregional sozusagen, benutzt der die Sylter Heckenrose, Rosa rugosa, die wächst um den Söhringhof, also um seinen Betrieb, kommt auch nur auf der Insel, kommt auch nur dort vor. Beziehungsweise und
warte mal, du willst mir jetzt gerade erzählen, dass der Typ aus Rosen Sekko macht? Ist ja schräg.
Genau, benutzt halt das Aroma der Pflanze, um halt irgendwie halt diesen Sekko, den er von einem anderen Hersteller bekommt, von einer Manufaktur, dann mit einem regionalen Produkt sozusagen zu
ach so,
flavoren.
Okay. Ich dachte, der macht nur aus Rosen
zu Sekko. Nee, ich glaube, das hat er noch nicht geschafft. Wir haben noch ein anderes Beispiel, da macht jemand in Kanada, aber das auch schon seit 10 Jahren, aus Tomaten, ein Tomatenwein sozusagen, also auch ein Gastronom, der sich dann damit darauf spezialisiert hat. Okay, also wir werden euch davon auch einige Dinge in die Shownotes packen. Was wir damit sagen wollen, ist irgendwie aus der Gastronomie heraus, aus dieser Kreativität der Gastronomie heraus, können auch neue Getränke beziehungsweise auch neue Getränkebestandteile entstehen, die dieses Bedürfnis nach Besonderheit, ne, Erlebnis ist wieder das Stichwort. Ob es alkoholisch ist oder alkoholfrei, das ist dann auch noch sozusagen nachrangig. Also in beiden Bereichen müsste man eigentlich jetzt auch kreativ sein, weil natürlich wir wissen, dass immer mehr Menschen gerne auch alkoholfreie Alternativen haben wollen. Aber daraus kann man quasi Dinge entwickeln und das sollte man auch nutzen, um sich vom Wettbewerb abzugrenzen und um seinen Gästen etwas Besonderes zu schaffen.
Und du hast gerade schon einen Satz angefangen zum Thema alkoholfrei, denn auch darauf würden wir einfach gerne nochmal eingehen. Ich danke hiermit meiner Freundin Simone, die vor 5 Jahren schon sich darüber aufgeregt hat, dass es in München keine ordentlichen alkoholfreien Aperitivos gibt. München ist ja so Aperitivo-Stadt hoch 100, danke Italien. Und da gab es einfach nie was Ordentliches. Ne? Du konntest halt irgendwie immer maximal dein Crodino haben mit Sprudelwasser. Damals gab es nämlich auch nicht so wirklich guten alkoholfreien Prosecco. Und da hat sich ja krass viel verändert in der Zwischenzeit. Ne? Und da haben wir auch total spannende Sachen gefunden. Also es gibt zum Beispiel, ich muss mal ganz kurz gucken, ich habe mal geschaut, es gibt wirklich Bars, die sich darauf spezialisiert haben, alkoholfreie Spezialitäten anzubieten. Also die wirklich eine komplette alkoholfreie Drinkkarte haben. Also ich rede jetzt nicht von Ipanema, den wir, glaube ich, alle kennen, sondern wirklich von speziell kreierten alkoholfreien Drinks, die genau dafür ausgelegt wurden. Also zum Beispiel die Fabelei in Berlin, die hat sogar den Beste Bar Mixology Award 2020 bekommen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, Jan-Peter, du als alter Berliner Hase, das, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, Zero Lick. Mhm. Ist angeblich ein 100% alkoholfreie Bar, die aber im Moment vorübergehend geschlossen ist.
Ja, die ist hat auch, glaube ich, dieses vorübergehend müssen wir, glaube ich, schon leider streichen, soweit ich es weiß. Die waren absolute Vorreiter bei diesem Thema, das auf jeden Fall. Aber auch das Hotel am Steinplatz zum Beispiel mit der alkoholfreien Karte, die habe ich auch mal alle. Das ist das Schöne an alkoholfreien Getränken, da kann man immer die ganze Karte durchtrinken. Das habe ich an einem Nachmittag geschafft.
Witzig, dass du das sagst, ja.
Das können wir auch mal verlinken. Die haben wirklich wirklich tolle eigenständige Drinks kreiert und das schon vor 2 Jahren. Und das wird immer mehr. Also ich glaube auch, und das ist so ein bisschen eine gewagte These, ne? Also wir sind ja hier auch bei einem Podcast eines Spirituosen-Unternehmens. Ich glaube, dass diese Trennung zwischen alkoholfrei und alkoholisch in Zukunft, was die Kreativität angeht, gar nicht so maßgeblich sein wird, sondern dass es irgendwie darum geht, dass man mit Produkten, die industrieseitig zur Verfügung gestellt werden, also guten, hochwertigen Basisprodukten sozusagen, wie zum Beispiel Spirituosen, aber auch Eigenkreationen, alkoholisch, nicht alkoholisch, besondere Getränke kreieren kann, und das sowohl im Barbereich als auch in der Restauration oder auch in Cafés oder so, die wirklich so unique sind, dass die Leute sagen, okay, also jetzt habe ich wirklich, ne, wieder so einen absoluten Grund, diesen Betrieb zu besuchen, weil dieses Getränk, ähnlich wie wir es bei den Speisen vorhin auch schon hatten, Stichwort Instagram Food, das bekomme ich halt wirklich nur hier.
Und es ist halt ein Wow-Erlebnis, ne? So,
ja.
Es geht nicht mehr so, ich will nicht trinken oder ich will trinken, sondern ich will ein Erlebnis haben. Ich will ein Geschmackserlebnis haben, was im besten Fall vielleicht noch zu meinem Essen abgestimmt ist. Und auch das gibt es ja inzwischen, haben wir gesehen, ne? Also alkoholfreies Food-Pairing.
Ja, zum Beispiel, ja, absolut klar. Also wenn man irgendwie so 7-Gänge-Menü hat und dann eine ganze Flasche Wein sozusagen etappenweise dazu trinkt, das ist schon auch eine Menge. Und ne, und da gibt's natürlich alkoholfreie Begleitung. Was ich dann aber auch, ne, auch sehr spannend finde, ist super, dass du das gerade sagst, weil ich habe das also ab und zu, wenn ich ein Restaurantbesuche habe und es dann halt gefragt wird, möchtest du jetzt die alkoholfreie Begleitung oder möchtest du die mit Alkohol? Da habe ich gesagt, kann ich es eigentlich auch mixen? Und dann so kurz überlegt. Ja, klar, das können wir machen. Und dann habe ich gesagt so, ey Leute, bietet das doch einfach regelmäßig an, weil ja, warum smart. Nicht erst zum Beispiel die ersten beiden Sachen mal ohne, so, dann vielleicht zwischendurch mal dann mal mit und so und zum Schluss dann wieder, oder wie auch immer man das kombinieren kann, ne? Wenn es eine hohe Qualität hat und wenn es eigenständig ist und wenn es geschmacklich intensiv ist, im Idealfall kannst du es dann auch wirklich hin und her switchen und so und hast dann natürlich auch Stichwort Mindful Drinking, Stichwort Getränke neu denken.
Dry January.
Ja, Dry January, oder wir sind schon mittendrin. Aber ne, also dieses Bedürfnis halt einfach weniger, aber besser zu trinken, kannst du natürlich damit hervorragend bedienen, indem du halt wirklich dir einfach alle Bestandteile anschaust, die ein Getränk ausmachen und guckst, wie kann ich da irgendwie mit individuellen Dingen, die ich selber produziere, mit guten Produkten, die ich mir zukaufe, wirklich was schaffen, was einzigartig ist. Ja.
Man kann sich auch langsam rantasten, ne? Also wir haben ja auch schon gesagt, man kann mal anfangen irgendwie so mit alkoholfreien Spirituosen, wobei ich muss schon was lachen, weil ich finde das zumindest von Anfang eine ganz gute Alternative. Aber wenn ich in dein Gesicht schaue, dann denke ich an deinen Spruch von gestern und muss schon wieder direkt grinsen, weil deine Meinung davon ist jetzt ja nicht so.
Ja, also gut, ich möchte diesen Begriff jetzt nicht wiederholen, den ich da verwende, aber es ist also schon so, dass ich, wenn man diese Dinge manchmal so probiert, auch pur, dann denkt man schon irgendwie, ja, okay, ist das jetzt wirklich zum Trinken gedacht? Ist in der Kombination.
Oder ist das ein Einrieb für die Waden?
Genau, aber in der Kombination mit anderen Geschichten macht es dann wiederum Sinn. Und so muss man viele von diesen alkoholfreien Getränken, die es momentan am Markt gibt, auch verstehen. Alkoholfreie Gins, alkoholfreie es gibt sogar alkoholfreien Wodka, habe ich mal auf einer Messe probiert. Also es ist wirklich interessant, was da alles passiert. Das ist auf jeden Fall auch noch etwas, was immer besser werden wird, weil natürlich die Verfeinerung einfach eine Frage der Zeit auch ist, ne? Also das ist ja erst seit 3, 4, 5 Jahren, dass das überhaupt so am Markt existiert und das wird auch besser werden.
Und ich meine, man kann es ein bisschen sehen, habe ich gerade so drüber nachgedacht, wie mit der veganen Geschichte, ne? Da gibt's ja auch, gab's am Anfang gar nichts, so außer halt so die klassische vegane Ernährung, so aus halt gefühlt Gemüse, wie man das halt so kannte in der Gastro. Dann ging's irgendwie los mit irgendwie Ersatzprodukten, die jetzt immer besser und besser und besser wurden. Am Anfang, ich weiß noch, veganer Käse war grauenerregend schlecht. Das hatte mehr mit einer Spanplatte zu tun, mit bisschen Geschmack und Farbe, als mit Käse. Und heute bin ich mir manchmal nicht mehr sicher, ob es vegan ist oder nicht. Genauso bei alkoholfreiem Sekt. Eine Freundin von mir, die war schwanger, hat alkoholfreien Sekt getrunken und wollte den zurückgeben. Meinte, der ist mit Alkohol. Und die so, nee, gucken Sie mal die Farbe an und so. Ne? Also da tut sich schon was. Und ich glaube, gerade sind wir in dem gleichen Prozess. Man hat jetzt Alternativen. Die Alternativen werden immer besser. Aber auch die Kreativität wird höher. Und ich glaube, da darf man sich einfach inspirieren lassen. Da packen wir noch mal ein paar Links mit rein. Ein Interview, so baut man einen alkoholfreien Drink. Also komplett selber sozusagen. Wie kreiert man denn sowas überhaupt? Ne? Also wer sagt, ich möchte das mal selber ausprobieren. Da haben wir auch noch ein bisschen Inspiration für euch.
Ja, und vielleicht noch, weil du das gerade gesagt hast, mit diesem tatsächlich, dass das am Anfang irgendwie so diese wirklich so Fleischersatzprodukte waren und dann so einen eigenen Weg gegangen ist. Das für mich beste gastronomische Beispiel hier in Berlin ist das Restaurant Kops, das ich dieses letztes Jahr zweimal besucht habe und zweimal restlos begeistert war. Ich war auch vor vielen Jahren schon mal da, da hatten sie tatsächlich eher so vegane Schnitzel oder vegane Austauschprodukte mehr auf der Karte, sehr deftig und okay, war nicht so schlecht. Aber was die in diesen 11, 12 Jahren, die es jetzt gibt, mittlerweile für den Weg gemacht haben, das ist genau das, was du beschreibst, ne? Das hat dann diese Reise der Eigenständigkeit angetreten und ist auf einem Niveau, wo du nichts vermisst. Ganz im Gegenteil, es ist auch nicht mehr so, dass du denkst, oh, ist das jetzt der Fleischersatz? Also das ist einfach so komplett eigenständig, wie ich mir das eigentlich, wie es eigentlich besser nicht sein könnte. Und genau diesen, da schließt sich der Kreis tatsächlich wieder, die haben auch eine ganz, 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 ganz tolle Bar, muss ich echt sagen. Die haben sowohl super tolle Eigenkreationen mit Alkohol, aber halt auch ganz tolle alkoholfreie Geschichten. Und du kannst das da auch wunderbar durcheinander würfeln. Also Wenn ihr mal in Berlin seid, Restaurant Kops, reserviert rechtzeitig und bestellt einen schönen Gruß.
Was man jetzt aber hier vielleicht nochmal sagen sollte, Jan-Peter, ich glaube persönlich, alkoholfreie kreative Drinks sind eine super wertvolle und überfällige Ergänzung auf jeder Getränkekarte. Und ich glaube persönlich, dass sie vor allem Anhänger finden werden, die, sag ich mal, vorher Cola getrunken haben, Wasser oder Schorle und die das einfach krass langweilt. Und natürlich auch Leute, die irgendwie sagen, hey, heute will ich alkoholfrei unterwegs sein, ich will Auto fahren. Aber ich glaube, dass sie einfach einen Gin Tonic, einen guten Wein, ein Bier, ein Aperitivo, das ist für mich keine Konkurrenz, sondern, also ich glaube, dass beides für sich einfach bestehen wird. Und ganz ehrlich, so über so einen richtig guten Drink geht doch nichts, oder? Also das ist zumindest meine Meinung. So, kommen wir, last but not least, übrigens einer Stunde und 53 Sekunden, zu unserem letzten Thema. Und wir hatten lange diskutiert, ob wir das mit aufnehmen sollen und in welcher Art und Weise wir das aufnehmen sollen, weil viele Trends, also entweder gibt es so Mikrotrends, ne, wie wir gerade schon gesagt hatten, irgendwie so, was war das? Kombucha aus Wein? Nee, Wein aus Tomaten, so rum.
Ja.
Und es gibt aber irgendwie so Riesentrends, ne? Also so wie dieser Health-Trend. Und der letzte Trend, über den wir heute sprechen möchten, das ist auch so ein Riesentrend. Aber wir haben einfach gesagt, das ist so wichtig und einfach so weltverändernd, dass man den eigentlich gar nicht besprechen kann, weil es eigentlich viel mehr um die Dimensionen geht, als um das Thema an sich. Ja. Ich mache es nicht länger spannend, es geht um Nachhaltigkeit.
Aber es geht um einen sehr konkreten Bereich der Nachhaltigkeit, weil das ist natürlich ein riesen Thema, die Nachhaltigkeit in der Gastronomie. Und das ist auch gekommen, um zu bleiben. Das ist sozusagen, wir wissen alle, was um was es geht. Das müssen wir jetzt, glaube ich, nicht in dieser Podcast-Folge irgendwie ausbreiten. Nicht. Wir haben natürlich auch eine sehr schöne Folge natürlich schon mit Jasmin vom Freya, wo wir sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit in der Gastronomie gesprochen haben und wie man das wirklich als wirklich perfekt umsetzen kann. Was wir jetzt aber 2023 alle vor der Brust haben oder die Branche, die Gastronomiebranche, die Hospitality-Branche vor der Brust hat, ist das Thema Mehrwegpflicht. Und was hat es damit auf sich? Es ist eine Gesetzesnovelle, die dafür sorgt, dass das Außerhausgeschäft nachhaltiger werden soll, weil wir wissen es alle, gerade in der Pandemiezeit, die ich jetzt noch einmal erwähne, sorry, aber
Nummer drei.
Ist natürlich dieses ganze Thema Außerhaus in der gesamten Gastronomie groß geworden, extrem groß geworden.
Es ist einfach explodiert.
Es ist wirklich explodiert. Ne? Also die Zahlen gehen stetig nach oben. Und es ist ein wichtiger Umsatzkanal geworden. Dieser Umsatzkanal bringt es nun mal leider mit sich, dass relativ wenig Porzellan rausgegeben werden kann, das dann nachher wieder eingesammelt wird und gewaschen. Sondern dass natürlich viel in Styropor, in Plastik und in solchen Geschichten verpackt wird, die einfach für extremes Littering sorgen. Littering ist der Fachbegriff für Vermüllung, ist ja klar. So überall in den Städten fliegen irgendwie diese Einwegartikel rum, die dann halt irgendwo achtlos weggeworfen werden oder aus den Mülleimern dann teilweise wieder rauskommen, weil Raben oder so dann noch die restlichen Lebensmittelstückchen sich aus dieser Verpackung rausholen und dann alles durch die Gegend fliegt. Es ist eine Riesensauerei, das müssen wir irgendwie, das wisst ihr alle, es ist nicht schön und in Zahlen. Es sind pro Stunde 520.000 Essensboxen.
In Deutschland.
Die für den Außerhauskonsum verbraucht werden. Das ist ein Abfallberg von 120.000 Tonnen per annum. So. Das muss man sich mal vorstellen. 120.000 Tonnen Einwegverpackung. Und jetzt, diese Gesetzesnovelle will halt erzielen, dass es weniger wird.
Ja, und wir haben ja gestern schon drüber diskutiert und möchten es heute einfach nochmal mit oder für euch tun. Das Ding ist einfach, das ist so ein kontroverses Thema, weil es geht ja jetzt, es wird zwar mal Mehrwegpflicht genannt, aber eigentlich ist es eine Mehrwegangebotspflicht. Das bedeutet nicht, dass der Gast das wählen muss, aber ihr müsst es in Hospitality anbieten. Und zwar so ziemlich alle, bis auf ein paar kleine Ausnahmen mit irgendwie unter so und so viel Leute. Aber es war nicht so, also es trifft,
unter 50
allermeisten.
Genau. Und sehr kleine Betriebe sind mit ganz kleiner Fläche sind davon ausgeschlossen
und dann Kiosk und so.
Genau. Bestimmte Personenanzahl, wobei das auch alles doch irgendwie relativ rechtlich unklar ist. Also das ist noch so ein bisschen, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Zum Beispiel, ein Unternehmen, das 6 heiße Theken in einer Stadt betreibt, 6 heiße Theken in Supermärkten oder so, die dann von jeweils eine kleine Fläche haben und auch nur 2 mitarbeiten oder so, zählen dann diese 6 heißen Theken einzeln oder in der Gemeinschaft?
Die zählen zusammen. Also alles, was quasi Ketten sind, in Anführungsstrichen, in irgendeiner Form, zählt tatsächlich zusammen.
Im Zweifelsfall schon, ne? Es ist aber, es
die spannende auch, Frage ist nur, wie wird's kontrolliert, ne? Also
wie wird's kontrolliert und also ja, aber wir wollen ja auch das Ganze gar nicht so jetzt in dieses Thema, wie muss es sein, sondern wie sollte es sein und wie kann man aus dieser ganzen Geschichte, die ja ein sehr vernünftiges Ziel eigentlich ist, wie kann man daraus auch ja ein Konzept machen, was für die Gastronomie tragfähig ist. Also wie kann man Mehrweg, und wir haben das mehr hier bei uns in unserem Skript groß geschrieben, also wie kann man danach, wie kann man da sozusagen auch eine Zusätzlichkeit schaffen oder wie kann man es auch schaffen? Und die Frage geht auch an dich, Katharina. Du kennst dich ja im Kaffee-Business aus, wo es mit den Bechern ja schon länger so dieses Mehrweg-Ding gibt. Wie kann man es wirklich schaffen, dass die Leute, ganz konkret gefragt, den Einwegbecher nicht nehmen, sondern den Mehrwegbecher dann tatsächlich nehmen? Wie schafft man das?
Ja, ich würde mal sagen, da gibt's jetzt verschiedene Methoden und ich habe verschiedene auch schon beobachtet. Und wie auch immer man es macht, zuallererst sollte man sich, finde ich, seine Zielgruppe angucken. Ne? Also zum Beispiel, wenn meine Zielgruppe durch die Bank bunt gemischt ist, ja, von, ich sag mal, jung bis alt, aus verschiedenen Schichten und so weiter, dann macht es durchaus Sinn, auf ein System zu setzen, was einfach zu verstehen ist, ja, was man überall leicht zurückgeben kann. Also da ist ein Pfandsystem, egal welche Art, sicherlich sinnvoll. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein großer Konzern bin mit x Rückgabestellen, ne, also ich weiß jetzt nicht, irgendeine XXL-Tankstellenkette oder ich bin lokal sehr stark vertreten, also zum Beispiel auch viele Bäcker haben ja ein unheimlich große Dichte an Filialen in einem relativ kleinen Raum oder auch auf einem Event, in einem Event, ja. Da kann es durchaus Sinn machen, auch mit einem eigenen System zu arbeiten, weil die Leute einfach es schnell und einfach zurückgeben können. Mhm. Was, glaube ich, super wichtig ist, dass man ein System wählt, was für den eigenen Betrieb passt, aber vor allem für den Gast. Ja. Das ist, glaube ich, super wichtig, egal um welche Art von Betrieb es jetzt geht. Das ist völlig wurscht. Ansonsten wird es einfach nicht angenommen. Wenn es nicht angenommen wird, hilft es wieder nichts, ne? Also dann hast du das rumstehen in deinem Betrieb, aber kauft halt keiner. Ändert sich auch nichts. Und ich befürchte, dass wir dann früher oder später echt, ja, auf eine Mehrwegpflicht, und ich meine damit eine wirkliche Pflicht, zuschlittern werden. Dass einfach dann Einweg verboten wird. Das ist meine größte Befürchtung. Was heißt Befürchtung? Das klingt, als würde ich das nicht wollen. Das will ich gar nicht sagen, aber ich bin grundsätzlich nicht so ein Fan von, wir kriegen es nicht anders gebacken. Ne? Das fände ich jetzt schade, wenn wir das nicht irgendwie auf die Reihe kriegen würden. Auch ohne irgendwie harte Einschritte in diese Art. Aber das ist, glaube ich, Punkt 1. Finde ein System, was für deinen Gast passt. Mach es dem Gast möglichst einfach. Und dann das Zweite ist, glaube ich, und darüber haben wir auch schon gesprochen, am Ende des Tages kannst du Leute nur über zwei Arten zu motivieren. Also du kannst Anreize schaffen, also mach es ihnen leicht, gib ihnen vielleicht einen Rabatt. Ne? Also ich meine, es gibt nicht umsonst Rechner online auf den Seiten der jeweiligen großen, man nennt es ja auch Poolsysteme, also die großen bekannten Namen. Die haben Rechner auf ihren Seiten und du kannst dir ausrechnen, bei wie vielen Portionen kostet dich dein To-Go-Becher oder deine Box oder deine Bowl oder was auch immer, wie viel Euro. Und ihr wisst ja jetzt ungefähr schon, also im Eventbereich wisst ihr es ziemlich sicher, denke ich mal, weil ihr wisst ja, wie viele Tickets ihr verkauft habt und so weiter. In den Gastronomien oder in den Coffeeshops wisst ihr es sicherlich auch. Wie viel To-Go macht ihr eigentlich? Also wie viele Portionen sind das? Und dann kann man sich das ja mal ausrechnen. Und tatsächlich sind einige auch meiner Kunden draufgekommen, hey, das ist ja viel billiger als Einweg. Also ich spare mir sogar noch Geld. Also was spricht denn dagegen, zu sagen, ein Teil von diesen Gewinnen lege ich auf die Kunden um und sag, pass auf, wenn du das im Mehrweg mitnimmst, sparst du dir so und so viel. Und das muss ja noch nicht mal viel sein, ne? Aber es ist ja immer schön zu hören, ich werde belohnt für das, was ich tue.
Ja, absolut. Und also aus dem Kaffeebereich kennt man es auch schon. Also kenne ich auch hier in Berlin einige Bäckereikonzepte oder auch Cafés, die sagen, wenn du das hier im Mehrwegbehältnis nimmst, dann kriegst du einen Rabatt von, was weiß ich, 20 Cent oder solchen Geschichten. Im Essensbereich haben wir auch mal recherchiert. Gibt's natürlich noch nicht so viele Beispiele, weil das Ganze ja noch relativ jung ist. Aber ich habe ein Restaurant gefunden hier in Berlin-Lichtenberg. Das ist ein asiatisches Restaurant. Dong Da heißt das. Und die haben sich das so ausgedacht, dass sie sagen, Essen im Mehrweg sollte belohnt werden und haben eine sogenannte Klimabonuskarte entwickelt. Also alle im Mehrweg mitgenommenen Gerichte werden auf so einer Karte vermerkt, wie man das auch vielleicht von so einer Rabattkarte oder so einer Sammelkarte für Kaffee kennt. Und mit der 10. Mehrwegbestellung gibt's ein Hausgericht aufs Hauptgericht aufs Haus. So, also eigentlich relativ einfach gelerntes Konzept, ne? Man weiß, wenn du regelmäßig hier benimmst und bestellst, dann bekommst du halt irgendwann mal was aufs Haus. Und ja, ich finde das einfach als Beispiel total schön, einen Anreiz zu schaffen, übrigens immer natürlich auch eine Art von Gästebindung zu schaffen, die dann auch gleichzeitig das Nachhaltige, nämlich Mehrweg, dann auch noch belohnt. Und ich denke, dass wir in diesem Jahr, wo ja dieses Thema Mehrweg durch diese Gesetzesverordnung zwangsläufig deutlich an Fahrt aufnehmen wird, noch viele weitere kreative Beispiele sehen werden, wie Betriebe, die es wirklich wollen, dieses Thema Mehrwege auch unterstützen. Ich denke, wir werden auch einige Negativbeispiele sehen von Betrieben, die sagen, oh, wir erheben einfach, was weiß ich, 10 Euro Pfand oder 20 Euro Pfand auf die Mehrwegbehältnisse, weil wir da keinen Bock drauf haben. Aber ganz ehrlich, da haben wir jetzt am Vorgespräch auch schon uns drüber unterhalten. Betriebe, die sich dem Thema Nachhaltigkeit wirklich irgendwie verschließen wollen, die werden das auch tun. So, und die müssen dann aber selber.
Und schießen sich ins eigene Knie.
Vermutlich schon. Auf Dauer glaube ich das auch, weil das Thema immer wichtiger werden wird, aber dann ist denn, also in solchen Einzelfällen ist dann auch nicht zu helfen. Es ist aber auch nicht ganz so wichtig, weil ich glaube, die große Stoßrichtung ist relativ klar. Das Thema Mehrweg im To-Go-Bereich wird jetzt deutlich wichtiger werden. Und das ist sehr gut so. Das ist zwingend notwendig.
Absolut. Ja. Wir hatten ja auch gerade schon das Thema mit über Lob quasi oder über positiven Anreiz sozusagen zu geben, die Leute zu überzeugen. Es gibt aber auch die Gegenrichtung. Also ich habe auch zum Beispiel Kunden, die gesagt haben, bei uns gibt es einfach keinen Einweg mehr.
Ja.
Also es gibt halt nur noch Mehrweg. Wir haben uns irgendeinem System angeschlossen, wo du irgendwie dieser Stadt 8000 Rückgabestellen hast. Das wirst du wohl auf die Reihe bringen, so auf die Art und Weise. Mhm. Und die verlangen dafür auch keinen hohen Pfand. Das ist nicht irgendwie übermäßig teuer oder so. Und die sagen, es gibt bei uns einfach keinen Einweg mehr. Und ich habe extra nochmal nachgefragt vor unserem Interview. Die haben auch nur eine ganz, ganz geringe Abbruchquote. Also dass Leute dann sagen, ah ja, dann komme ich aber nicht wieder. Oder dann will ich das nicht. Ne, dann kaufe ich es beim Nachbarn. Das fand ich auch total interessant. Und die haben aber auch gesagt, dass sie ganz bewusst ihre Mitarbeiter geschult haben. Die haben am Anfang den Prozess so geführt, dass die beides noch hatten, Einweg und Mehrweg. Und grundsätzlich, wenn Leute bestellt haben, nicht gefragt haben, willst du einen Mehrweg oder einen Einweg, sondern sie haben ihn Mehrweg gegeben. Und wenn jemand gesagt hat, naja, ich hätte gerne lieber einen Einweg, dann haben die, ohne zu belehren, mit dem Gast einfach nochmal gesprochen, welchen Unterschied das jetzt machen würde, wenn sozusagen der Gast sich doch für Mehrweg entscheidet. Also du sparst dir ein bisschen was, guck mal. Aber wirklich ohne zu belehren, sondern eher dieses, hey, gib den Ruck.
Ja.
Schlimm ist es doch gar nicht, ne? So auf die Art und Weise. An der eigenen Ehre ein Stück weit gepackt. Und die meisten haben sich dann echt für Mehrweg entschieden. Und das war dann auch der Entschluss, dass sie gesagt haben, okay, wir machen keinen Einweg mehr.
Ja.
Weil wir die allermeisten überzeugen konnten.
Finde ich total plausibel. Und ich meine auch, es gibt ja auch gastronomische Betriebe, die das Bargeld abgeschafft haben. Das ist für diejenigen, die das machen, eigentlich auch kein allzu großes Problem. Das ist dann einfach so. Ja. Ich denke auch, dass wir mehr Beispiele davon sehen werden, was ich mir noch so ein bisschen, was das wünsche, aber was ich auch glaube, wenn dieses ganze Thema Mehrweg, um das auch ein bisschen abzubinden, jetzt in Zukunft dann noch stärker forciert werden soll. Also in Frankreich haben wir ja das Beispiel, dass zum Beispiel auch der Handel mit einbezogen ist, dass auch dort Mehrwegverpackungen angeboten werden sollen. Ich meine, was da an Plastikmüll und so erzeugt wird, darüber brauchen wir jetzt. Das Fass lassen wir jetzt lieber zu, aber
das lassen wir zu.
Das lassen wir zu. Aber ich habe noch so ein Stichwort gefunden, was so extrem schwierig auszusprechen ist, aber was ich sehr spannend finde, ist die sogenannte Interoperabilität. Und damit ist gemeint, dass wir jetzt ja sehr viele Anbieter haben, die solche Mehrwegsysteme anbieten. Und das ja überall in verschiedenen, also dass die einzelnen gastronomischen Betriebe sich überlegen sollen müssen, welches nehmen sie oder nehmen sie sogar eine ganz individuelle Lösung. Teilweise wird es auch kommunal gefördert, dass sich eine bestimmte Stadt, oder ein Stadtteil für einen Anbieter entscheidet und dann die Gastronomiebetriebe denen vielleicht sogar das irgendwie günstiger anbietet oder irgendwie also das so ein bisschen fördert mit so Starterkits und so. Das ist alles interessant. Aber ich glaube, was toll wäre und was auch irgendwie aus meiner Sicht sogar zwingend notwendig ist, dass es dann irgendwie noch so eine Ebene oben drüber gibt, die sagt, okay, ganz egal, für welches System sich jetzt entschieden wird, wir schaffen auch Orte, wo man ganz egal, welches System es ist, man es zurückgeben kann und was Frisches, Neues erhalten kann. Wie das genau aussehen kann, weiß ich nicht genau. Das könnte zum Beispiel dann irgendwie, weiß nicht, in einer großen Stadt, an einer U-Bahn-Station sein oder so, dass man da die Becher zurückgeben kann und einfach einen neuen bekommt und ganz egal, welches System das ist oder so. Oder dass man da auch eine Austauschform zwischen den einzelnen gastronomischen Betrieben schafft, irgendwie, wo halt diese dritten Stellen nicht möglich sind. Aber ich glaube, da ist halt sozusagen dann wirklich auch nochmal so die Verwaltungsebene gefragt, das möglichst einfach zu machen, weil, das wissen wir auch, es ist kein Trend, sondern ein Dauerzustand. Die Gastronomie beschwert sich zu Recht oft über extrem viel Bürokratie und Auflagen, denen sie sich gegenüber sieht. Und dieses Thema ist natürlich auf jeden Fall etwas, was es nicht unbedingt einfacher macht.
Nee, man darf ja auch noch ein bisschen träumen. Oder?
Ja. Und Träume auch tatsächlich mit so einem kleinen Ausrufezeichen dann noch versehen. Nein, es ist auch so, ich glaube, wenn man auch irgendwie da auch darlegen kann, was man braucht, irgendwie welche Unterstützung man benötigt, dann wird man auch auf offene Ohren stoßen, weil ich glaube, dass die Städte, das ist jetzt fast nochmal ein eigenes Thema, darüber haben wir mit James Adinast auch gesprochen im Podcast, dass die Städte schon wissen, dass die, wie, was für einen extremen Stellenwert die Gastronomie mittlerweile hat, wie wichtig sie als auch als ökonomischer und auch als kultureller Faktor ist für die Innenstädte, für die Stadtteile. Und insofern man auch natürlich für diesen Bereich jetzt Nachhaltigkeit oder so irgendwie auch eine Schnittstelle schaffen muss oder auch den Leuten eine Handreichung geben muss, wie man diesen Teilbereich für die Betriebe auch wiederum einfacher machen kann und wie man vielleicht auch dann auch Netzwerkeffekte erzielen kann und so. Also ich glaube, da wird sich schon in den nächsten Jahren noch einiges tun. Und es ist auf jeden Fall die richtige Stellschraube, die ja gedreht worden ist, aber da ist noch eine Menge Luft nach oben.
Let's wait and see, würde ich sagen. Mhm. Und zum Thema Let's wait and see, das passt auch ganz gut zu unserer Trendfolge heute. Mal schauen, was sich von unserer Recherche in Anführungsstrichen bewahrheitet. Mhm. Über was wir vielleicht auch Ende des Jahres nochmal sprechen können. Bin ich sehr gespannt, was in den nächsten 12 Monaten passiert und was vor allem auch ja dann im kommenden Jahr kommt. Denn ich glaube, so schnell, wie sich gewisse Sachen verändert haben dieses Jahr, das ist schon krass. Also gerade so auch mit irgendwie Bio war die letzten Jahre so irgendwie ein totaler Treiber. Jetzt geht's wieder zurück und so. Also man sieht auch, wie volatil so Trends sein können. Und ja, freue mich schon darauf, wieder mit dir darüber zu sprechen sozusagen. Vielleicht machen wir einen kleinen Rückblick oder so. Mhm. Und ich finde aber tatsächlich, wer unsere letzten Folgen schon gehört hat, und ich hoffe, das habt ihr alle getan da draußen, der weiß, dass es zum Ende immer eine Schnellfragerunde gibt.
Ah, okay. Ja, stimmt.
Und ich finde, die sollten wir nicht ausfallen lassen.
Die Schnellfragerunde.
Und deswegen bin ich ultra frech und frag dich einfach mal, lieber Jan-Peter, wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Also ich würde gerne auf jeden Fall dir einen Drink ausgeben, damit wir auf dieses schöne neue Jahr zusammen auch dann in real life anstoßen können. Und ich möchte der gesamten Hospitality einen Drink ausgeben. Ganz ehrlich, es wird mein Budget sprengen und ich weiß auch gar nicht, Quatsch, aber ich meine das ernst. Und warum meine ich das ernst? Weil ich finde, dass in den letzten Jahren diese Branche so krass gezeigt hat, wie kreativ sie ist, dass man dankbar sein kann für alle, die dieser Branche die Stange halten, die unglaublich viel Arbeit leisten in dieser Branche, die auch nicht immer so im Rampenlicht stehen und so. Und ich habe einfach einen riesen Respekt vor den Menschen, deswegen finde ich, dass ihr alle da draußen einen Drink verdient habt. Und ja, also cheers to you all.
Tatsächlich, der allererste, der mir einfällt, wäre mein Großvater, der leider nicht mehr hier ist, aber mit denen habe ich früher immer sehr gerne getrunken. Der hat vor allem immer Roséwein geliebt, hat sich immer eingebildet, der hätte weniger Zucker. Ich bin mir da nicht 100% sicher, ob er damit recht hat. Also auf gar keinen Fall hatte der weniger Zucker. Er hat es so nicht so geschmeckt, weil er tatsächlich jemand ist, der mein Leben, also ohne den wäre mein Leben heute nicht, wie es ist. Er hat damals quasi unsere Kaffeemaschinenfirma ganz früher gegründet, also vor über 60 Jahren. Ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nicht zu meinem Podcast gekommen und ohne den Podcast wäre ich nicht zu dir gekommen und ohne dich nicht zu Sip. Und deswegen würde ich meinem Großvater einen Drink ausgeben und sagen, ey Opa, hast du geil gemacht.
Schön, sehr schön.
Ja.
Wer hat dich inspiriert?
Tatsächlich der Autor des Buches, das ich gerade lese. Für viele wahrscheinlich ein Buch, was ihr alle kennt. Und zwar heißt der gute Mann James Clear und es geht um die 1%-Methode. Denn ich glaube, gerade auch wenn man so über die Trends gesprochen hat, ist mir gerade so bewusst geworden, da geht es gar nicht drum, dass man immer alles perfekt umsetzen muss, ne? Also den perfekten alkoholfreien Drink oder gleich eine ganze Drinkkarte zu machen. Es geht um Baby Steps und darum geht es eigentlich auch in dem Buch, dass man jeden Tag 1% besser werden kann. Und das kann man ja ummünzen auf so gefühlt alles, ne? Also wer sich jetzt denkt, oh Gott, so viele Trends und nichts davon habe ich irgendwie bei mir im Betrieb umgesetzt, naja, dann einfach mal anfangen. 1% besser werden. Was ist der kleinste nächste Schritt? Das fand ich wahnsinnig inspirierend.
Ah, klingt super.
Cool. Und dich?
Und insofern kann ich jetzt gar nicht sagen, dass es eine spezielle Person ist. Was ich sehr inspirierend finde, ist ein Podcast, den ich regelmäßig höre. Der heißt Die 29er. Ist ein extrem langer Podcast. Der geht manchmal 4 bis 5 Stunden. Und die beiden Hosts sprechen halt über popkulturelle Phänomene, über Politik, über alles Mögliche. Ich teile nicht immer alle Meinungen, aber ich finde es immer extrem inspirierend, Stefan Schulz und Wolfgang M. Schmidt zuzuhören. Ja, das ist einfach für mich so eine auditive Inspiration, mit der ich dann jeden Monat mit neuen Impulsen so ein bisschen durch meine Welt stopfe.
Klingt nach viel Gedankenfutter.
Ja, es ist extrem viel Gedankenfutter und ja, macht einfach wirklich viel Spaß, dem zuzuhören, beziehungsweise makes me think. Beste Erfindung unserer Zeit?
Apple AirPods.
Apple AirPods, okay.
No doubt. Löst mir jeden Tag so viel Schmerz beim Autofahren, beim in der Arbeit, ich kann dabei rumlaufen, beim Sport, ich verhedder mich nicht den ganzen Tag. Finde ich einfach grandios.
Okay, sehr schön. Okay. Ja. Bei mir ist ganz langweilig das Internet, weil ich finde schon, dass vieles von dem, was ich heute, was wir heute machen können, ohne das gar nicht möglich wäre und so weiter und so fort. Den Rest könnt ihr euch denken. Wohl und wehe, aber nee, auf jeden Fall. Also durch dieses ganze, ja, also ich habe immer als Kind davon geträumt, das machen zu können, was ich jetzt ein ganzes Stück weit tue. Und ich glaube, dass es auch vor allen Dingen durch diese technologische Innovation viel einfacher geworden ist. Also, ne, ich wollte immer irgendwie Radio machen als Kind und jetzt mache ich es ein
bisschen. Witzig, ich auch. Als Teenager und hat mich nicht getraut wegen Technik. Und jetzt nehme ich Podcasts auf und verkaufe Kaffeemaschinen. Naja.
Last but not least, Gastro-Tipp. Haben wir noch einen Gastro-Tipp? Hast du einen?
Ich habe tatsächlich zwei. Und zwar erstens möchte ich einen kleinen Shoutout machen zu meinen lieben Mural-Jungs, die es immer wieder schaffen, mich vom Hocker zu hauen. Egal, ob ich sag mal, in ihrem klassischen Mural-Restaurant, was sie haben, aber jetzt auch in ihren neuen Betrieben, in der Bambule-Bar oder im Farmhaus. Falls du da noch nicht warst, musst du dir unbedingt geben. Es ist wirklich
krass. Ich hab davon gehört, ja.
Und sehr cool. Eine junge Truppe, wo man sich echt immer bedenkt, welche Verrückten haben sie da wieder rausgelassen? Aber die das ernsthaft, die machen Hotel-Gastronomie, die machen High-End-Restaurants, die machen Urban Farming. Also es ist wirklich die komplette Spielwiese. Und heute habe ich mir so gedacht, ich war heute Morgen am Münchner Viktualienmarkt unterwegs, was garantiert kein Geheimtipp ist. Aber der große Tipp ist, glaube ich, man kann in jedem Laden irgendwas Spannendes, Neues entdecken oder was Schönes entdecken. Man muss es nur erstmal wieder richtig intensiv wahrnehmen. Daher gebt mal wieder in Läden rein und nehmt einfach mal wieder richtig wahr, denn auch das hat für mich was mit Wertschätzung zu tun.
Ja, finde ich super, ja. Dem würde ich mich anschließen als Gastro-Tipp, weil tatsächlich habe ich jetzt auch keinen, also es gibt so viele Konzepte, die ich spannend finde und darüber.
Du hast auch viele Leute genannt, viele aus Berlin.
Genau, und auch in den anderen Medien, für die ich tätig bin und so. Also es ist immer wieder was spannend, aber wirklich, doch vielleicht ein Gastro-Tipp. Das ist nicht mein eigener Tipp, sondern jetzt fällt mir gerade spontan nicht ein, wer mir diesen Tipp gegeben hat, aber seid mal wieder Gäste in euren eigenen Restaurants.
Das
finde ich total klasse. Und es ist übrigens auch, seid auch Gäste in euren eigenen Bars und seid auch Gäste in euren eigenen Hotels. Übernachtet auch mal in euren eigenen Hotelzimmern, geht auf eure eigenen Veranstaltungen, ladet eure Mitarbeitenden ein. Also wirklich irgendwie die eigene Hospitality mal für sich mal erleben. Ich glaube, dass ich finde das immer ganz toll, wenn Leute mir erzählen, dass sie sowas machen, dass sie auch in ihren eigenen Restaurants essen gehen oder sich in halt, ne, in ihren eigenen Räumen bewegen und sich das einfach nochmal als auch aus der Gastperspektive anschauen, weil man natürlich erstmal auf der einen Seite Betriebsblindheit dadurch senkt, wenn man einen Anblick bekommt. Aber vielleicht darf man es auch einfach mal schön finden und sagen, ey, das ist richtig toll, was ich hier geschaffen habe.
Ja, auch das ist Wertschätzung. Damit schließt sich der Kreis zu Thema 1. Und vielen Dank für diese Folge an Peter. Ich fand es einen richtig coolen Start ins neue Jahr. Und wir hoffen einfach mal, dass ihr euch da draußen ordentlich inspirieren könntet. Also ich glaube, für den Januar, die Startezeit, wie man bei uns sagen würde in Bayern, habt ihr jetzt genug zu tun, oder?
Ich denke auch. Also, Happy New Year. Sinne. Alles Gute, viel Erfolg, Gesundheit, Freude, tolle Umsätze und reichlich Inspiration. Und wir hören uns dann beim nächsten
Ganz
Mal
bald wieder. Bis dann.
Ciao.
Ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.